Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 117 und Nicky Boy hat uns in dieser Episode von seinem ersten Training mit dem Ironman Champ Barcelona Jan Stratmann erzählt, der ihn eiskalt in die Grütze gefahren hat, was aber auch nicht schlimm ist, denn ich glaube, Nickys Kilometer im Verhältnis zu Jans Kilometern, da ist ein leichtes Gefälle. Und dann kamen wir auf Trainingslager zu sprechen. Jetzt ist die Zeit, wo mehr oder weniger jeder ambitionierte Triathlet in irgendeinen Flieger nach Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria, Girona, ich weiß nicht wohin fliegt. Fred,
Australien.
Der ist nach Australien geflogen, genau. Aber ich glaube, das ist für die ambitionierten Triathleten zu weit. Deswegen haben wir über Trainingslager gesprochen.
Hast du dieses Trainingslager Australien, Fred, Holy ist ja auch hingeflogen. Hast du dieses freche Video gesehen, wo er sich da im Flugzeug mit der Handmühle Kaffee gemahlen hat?
Ja, Holy ist halt, ja gut, er ist jetzt auch Röster.
Das ist aber Tom, das ist Next Level. Also das ist Triathlon, Coffee, das Game, ist Next Level. Im Flieger selber seinen Kaffee brühen, mit der Mühle malen. Also das fand ich geil.
Ja, vor allem nicht mit der Mühle, sondern mit der Kommandante.
Ja, okay.
Kommandante ausgepackt, Kaffee gemahlen. Und ich glaube, er hat dann auch tatsächlich, musste es auch für die Crew machen, oder? Ich habe da noch irgendein Bild hat er gepostet, wo er dann mit der Crew war und ich glaube, die waren super.
Wahrscheinlich hat er das nachher für den ganzen Flieger machen müssen, nachdem wir den Kaffee gerochen haben.
Das kann gut sein.
Das ist so stelle ich mir das zumindest vor. Und du hast noch vergessen, wir haben noch auch ein paar gute Trainingsstories von dir erzählt.
Stimmt.
Du hast eine Session mit Laktatmessung gemacht und da ist nicht nur ein Learning für alle drin, sondern es war auch einfach eine gute Geschichte. So kann ich das einfach mal stehen. Das kommt direkt zum Anfang im Podcast. Könnt ihr euch darauf freuen. Wir springen in die Werbung und dann geht's hier mit einer richtig feinen Story von Nils los.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL groß geschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt,
sich
du
für
solltest
Hawaii
im
anmelden.
Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
So, Nicky Boy, nachdem wir hier die technischen Probleme, die seit der letzten Episode aufgetaucht sind, mit meinen Kopfhörern gelöst haben, ich bin richtig, richtig immers auf gut Deutsch, weil ich das gemacht habe, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe gedacht, ich mache einen Long Run, 3x5 Kilometer, Upper LT1, GA1, Tempowechsel. Mit,
Alter, warum?
Mit Flo, einfach aus Bock. Einfach aus Bock.
Wie lang?
Ja, das war das Problem. Also erstmal, das war die Einheit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vor 2 Wochen auf Lanzarote oder vor 10 Tagen war es, glaube ich, habe ich das die Gruppe laufen lassen. Das ist witzigerweise auch die Einheit, die wir gerannt sind. Die Fred Funk Gedächtnis und Cheval Keindl Gedächtnis, One of a Keindl Gedächtnisrunde. Die Einheit habe ich ja die Truppe auch laufen lassen. Einfach eine super Einheit für, finde ich, Dezember, Januar, um das Tempo so ein bisschen auseinanderzubringen, um so ein bisschen am oberen GA1 zu arbeiten. Interessanterweise kam ja auch eine Frage bezüglich Laktathinterlegung in den Pushing Limits Plänen, wo ich wirklich denke, Leute, jetzt bringt ihr mich langsam um, weil ich weiß gar nicht, wie viele Leute mittlerweile mit Laktat trainieren. Ich denke, es werden nicht so viele sein, aber dass die jetzt auch noch die Laktatkonzentration in den Bereichen haben wollen, zumal man das ja gar nicht sagen kann, weil da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Episode drüber gesprochen.
Wie sagt Rupster Best noch immer so gut? Professional Amateuring.
Ja, absolut Professional Amateuring, alter Schwede. Und die machen mir graue Haare. Also zu der Frage.
Ja, aber du weißt, wo es hingeht. Du trainierst die selber, die Jungs. Deine Athleten, wie viele haben da ein Laktatmessgerät? Und das sind halt dann die Richtung 8:30 schießen als Age Grouper oder satt unter 9. Ich meine... Ist auch geil und ich finde es auch gut, muss ich auch nochmal so sagen, das ist auch für dich als Coach so, das ist nochmal raus aus dem komfortablen Sessel, den du dir gebaut hast, weil du es einfach so erfolgreich seit so vielen Jahren machst und jetzt kommt irgendwie Hitze dazu, dann wollen die Amateure Laktatmessungen machen und so, das ist doch never stop learning oder wie heißt es so schön?
Genau, und ich sag in dem Fall, sage ich dann immer die Monster, die ich schuf und das war
ja, genau. Und
heute. Heute war das dann auch so eine Monster, die Schufeinheit, wo ich halt einfach gedacht habe, das war wirklich so auf Lanzarote, habe ich mich dann hingesetzt. Klar, das waren ja auch mehrere Athleten, das heißt, ich musste auch irgendwie aufs Laktatmessgerät oder auf die Laktatmessgeräte aufpassen und habe das Ganze dann koordiniert. Ziel der Einheit ist es halt, sich den 2.0-Wert Upper LT1 oder Oberkante GA1 langsam anzunähern. Bei der dritten Wiederholung darf man dann gern auch so ein bisschen drüber gehen Richtung 2.2, 2.5, was dann halt schon so ein bisschen dieser Übergangsbereich ist. Und das Problem ist, dass Flo das halt logischerweise die letzten Wochen so aufgebaut hat, 3x3, 3x4, jetzt waren halt 3x5 und irgendwie hatte ich da auch mal wieder Bock drauf. Auch
du sprichst von Minuten, ne?
Nee, Kilometer natürlich. Nein, Kilometer, natürlich. Danke für den Hinweis. Und ich habe letzte Woche tatsächlich, bin ich für mich laufen gegangen und habe dann gedacht, ach, du läufst jetzt einfach mal 3x4 Kilometer nach Gefühl. So eingelaufen zum Stadtpark und da dann 3x4 Kilometer mit 500 Meter Trabpause. Hatte auch kein Laktatmessgerät, nichts dabei. Das war halt einfach so, hat mich erwischt, hab gedacht, mach das mal Ganze. War dann auch mit Ein- und Auslaufen so eine knappe 16 Kilometer Einheit und bin halt, ich kann mich immer ganz gut am Puls orientieren, da habe ich immer noch ein ganz gutes Körpergefühl. Und so diese Oberkante GA1, die war früher bei mir halt 145er Puls, was damals dann gleichbedeutend war mit 3,45, 3,50er Pace, wahrscheinlich in der Saison auch ein klein bisschen schneller. Laktat habe ich natürlich ganz selten abgenommen, weil da musste immer irgendwie einer in der Nähe sein, der Laktat hatte. Da waren ja diese mobilen Geräte jetzt noch nicht so aktuell. Deswegen habe ich mich wirklich nur letzte Woche nach dem Puls orientiert. Und Pace war dann so um die 4,30. Beim letzten habe ich ein bisschen mehr gedrückt, da ging dann der Puls auch so auf 150. Da war ich dann so bei 4,20er Pace, was auch sich ganz gut angefühlt hat, wo ich aber schon gemerkt habe, boah, das ist nicht mehr 2,2, das ist nicht mehr 2,3. Und dann bin ich noch 2 Kilometer ausgelaufen und habe dann interessehalber das Laktatmessgerät genommen, schnell den Finger angestochen, was ja auch so so semi-wissenschaftlich ist mit kurz hochlaufen und alles und hatte da immer noch 2:0 und dachte so, und ich bin aber die 2 Kilometer auslaufen irgendwie in 5:5er oder 5:10er Pace gerannt.
Also so eine Viertelstunde nach dem Intervall hast du gemessen.
Ja, genau, und es hätte sich ja auch bei der Pace ein bisschen was abbauen sollen. Also dass da immer noch 2:0 war, das hätte mir andeuten sollen eigentlich, worauf es heute hinausgelaufen ist. Aber heute war dann so,
dass... Also Moment, wir müssen das zusammenkriegen. Die Session hast du so für dich gemacht und hast wieder Bock gekriegt und die war so, du hast es nachher gemessen, warst dann natürlich in der passenden Range, aber halt eine Viertelstunde später und eigentlich schon mit Auslaufen, wo es eigentlich bei 1:0 oder 1:3 hätte sein sollen, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und diese Session hat dir dann die Confidence gegeben zu sagen, jetzt laufe ich 3x5 mit Flo und mach das nochmal ein bisschen schneller, weil du dachtest, da warst du ja in den richtigen Bereichen unterwegs. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nee, du hast das jetzt ein bisschen schön geredet, weil ich wusste, also ich ist ja, du rechnest dann halt einfach hoch und das war die 16 Kilometer war mein längster Lauf seit, weiß ich nicht, mehreren Wochen. Aber du denkst halt auch, so eine Woche lang, du bist ja ganz gut Rad gefahren, das sollte ja schon gehen. Und mir war auch klar, das habe ich auch zu Flo schon beim Einlaufen gesagt, wir sind 3 Kilometer eingelaufen. Ich habe schon gesagt, der dritte, das wird hart werden. Und Flo's Ziel ist es halt, beim Hamburg-Marathon unter 3 Stunden zu laufen.
Mhm. Und geil.
Marathon ist ja so, da bist du so ein bisschen, eigentlich ist es dieser Bereich, den du nachher versuchst zu erreichen. So 2:2, 2:3, vielleicht 2:4. Das ist halt auch das, was ich eingangs meinte. Das ist halt auch individuell. Das musst du dann wirklich ab und zu gucken. Athleten, die einfach schon sehr lange dabei sind, die haben halt einfach eine ganz andere Ökonomie, sind muskulär viel besser drauf. Die haben dementsprechend auch niedrigere Laktatwerte als Athleten, die halt eher neu in diesem Sport sind. Aber das dritte Intervall ist dann halt so diese Zielgeschwindigkeit 4:15, was ja den Marathon dann in 2:58 bedeutet. Und erste Runde sind wir so eingelaufen, dann haben wir erstmal Ruhelaktat genommen und da war bei mir schon 1,8. Da dachte ich schon, was ist so für...
Wie schnell seid ihr eingelaufen?
5:15 oder so, 5:10. Da dachte ich schon so, Körke, ganz schön viel Zucker im System für die Geschwindigkeit. Aber es hat sich noch gut angefühlt. Und dann sind wir so die erste Runde. Das ist auch, jetzt lachen natürlich alle Süddeutschen wieder, aber der Stadtpark ist tatsächlich so leicht kopiert. Also du läufst, die Außenrunde sind so knapp 5 Kilometer lang, wo du auch so ein bisschen...
8 Höhenmeter.
Naja, nee, du hast dann halt so ein fieser Anstieg. Alle, die in Hamburg schon mal den Mopo-Staffellauf gelaufen sind, das ist ein Riesenevent, wo man 5 Kilometer...
Bin ich da schon gelaufen?
Ich glaube nicht.
Ja, okay.
Ist ein Riesenfirmen-Event, wo, glaube ich, 4 oder 5 Leute pro Staffel starten. Ich glaube 5 und dann halt immer diese 5 Kilometer laufen. Und da geht's halt den letzten Kilometer, geht's halt so einen ekligen Zier hoch. Das sind so wahrscheinlich 300 Meter mit, das siehst du nicht, das sind so 2-3%. Aber das fühlt
sich... Also wie auf Lanzarote dieses Ding, die Kenien-Runde,
ja, genau,
da geht's
genau,
auch so leicht
hoch. Ja, genau,
hoch.
Genau so ist es. Ja. Also wo du halt auch ganz genau weißt, wenn ich hier drüber drücke und versuche die Pace zu halten, dann geht's halt einfach zu hoch. Und genau danach hätte man, dann läufst du rüber Richtung Planetarium oder Jahnkampfbahn. Da geht's, zieht sich dann auch immer noch hoch. Also du hast halt so der vierte Kilometer, so haben wir den Wagen abgestellt, wo wir die Laktatmessgeräte hingelegt haben. Der ging halt so leicht hoch die ganze Zeit. Und da habe ich zu Flo schon gesagt, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir nicht zu sehr drücken, sonst geht halt der Wert ein bisschen zu hoch. Dann haben wir noch einen Kilometer, wo wir das Ganze wieder so ein bisschen runterpuffen können. Auf jeden Fall sind wir dann die erste Runde im 4:30, 4:35er Schnitt gelaufen, kam an und Flo halt mega entspannt und ich schon so, Alter, ich glaube, bei mir geht's jetzt schon so Richtung 1,8, 1,9. So. Und eigentlich wäre es natürlich gut gewesen, wenn sie sich's abgebaut hätte. Bei Flo war das so. Flo hatte, glaube ich, Ruhelaktat irgendwie 1,4 oder so und der kam dann mit 1,1 an nach der ersten Runde. Ich war schon bei 1,9, was ja aber noch so okay war. Dann zweite Runde sind wir dann im Bereich von 4,25 gerannt. Und da habe ich gemerkt, dass Flo auf einmal schon so Atemfrequenz geht hoch und das hat sich so angeglichen. Ich habe auf einmal gemerkt, bei mir war das so ein relativ kleiner Schritt von diesen 4:30, 4:35 bis 4:25. Bei ihm hast du gemerkt, er musste auf einmal arbeiten. Und dann meinte ich schon so zu ihm, ich so, Alter, ich glaube, jetzt sind wir in ähnlichen Bereichen. Ich schätze mal, ich bin jetzt so bei 2:1, 2:2 und du wahrscheinlich auch. Gemessen, ich tatsächlich bei 2:2 und er bei 2:5. Und dann er so, ach krass, wie kann das sein? Ich so, du hast schon echt ganz schön gearbeitet und hat man auch gehört. Also ich glaube, das ist schon realistisch. Und ich habe vorher schon gesagt, dritte Runde wird bei mir hart, weil das halt einfach von der Länge her. Klar, 3 Kilometer einlaufen, dann halt 3x5 bis über 18. Und dann sind wir halt gerannt und dann sind wir so 4:15 bis 4:20 gerannt. Und ich habe schon gemerkt, boah, du musst dich jetzt echt konzentrieren. Dialog war auch absolut eingeschränkt, also hat keiner mehr was gesagt. Und ich habe schon so
Schönschwelle.
Genau, und ich habe schon so gemerkt, so, boah, 2:05, 2:06, wusste aber, das ist so Wunschvater des Gedanken. Mhm. Und dann kamen wir an und beide so mehr oder weniger gleichzeitig das Blut da in den Messstreifen rein und ich schon so, ah, oh, so 2:06, 2:07 wird's bei mir sein. Und er so, und bei mir, ich so, ich glaube, bei dir, Flo, wird das gar nicht so viel höher gegangen sein, weil du klangst jetzt wesentlich besser als beim Durchgang davor. Mhm. Und bei Flo war es dann 1:09, wobei, ja, da weiß ich jetzt nicht, kann auch sein, dass er ein bisschen
Schweiß.
Ja, irgendwie so, wobei wir haben dann noch eine Nachmessung gemacht und da war er dann bei 1,8, also das kommt ja, dann halt schon hin, aber ich hatte 3,6 und das war dann so, wo ich so dachte, nee, ich muss dehydriert sein und so, das kann gar nicht sein, ich habe aber einen Liter getrunken und wir haben auch Carbs genommen natürlich währenddessen nach jeder Runde und dann dachte ich so, boah, 3,6 jetzt, boah, das wäre schon überschwellig und so, das wäre schon wirklich bitter, aber ich habe ehrlich gesagt auch gemerkt, ich musste halt einfach arbeiten, weil es ja ein Long Run war für mich. Es waren ja halt einfach 18 Kilometer. Und dann habe ich dir ja geschrieben, Nicky Boy, können wir eine halbe Stunde die Chataufnahme nach hinten schieben, weil ich wollte halt unbedingt noch was essen und dann was gegessen, eben noch einen Kaffee gemacht. Und dann kennst du so dieses Gefühl eine Stunde nach dem Training, wenn so richtig der Vorschlaghammer kommt und vor allem auch die Beine, dann dachte ich so, fuck. Die 3,6 waren doch reell.
Ja. Wenn du dieses Gefühl jetzt hast, dann würde ich sagen, hast du ziemlich genau beim letzten deine Schwelle getroffen, vielleicht so leicht drunter noch. Ja, also das ist ja schon gut, aber mega interessant bei Flo, dass der zweite dann doch so hochgeknallt ist und dann doch nochmal wieder so runter.
Ja, also, was dann ganz interessant war, weil ich mich mit ihm dann natürlich beim Auslaufen auch drüber unterhalten habe, weil das ist natürlich das Coole, wenn du das mit den Athleten dann teilweise zusammen machst oder ist für uns jetzt ja auch ein Buddy, aber du kannst ihnen das dann ja auch erläutern. Also du erläuterst dann, woran liegt das, wie kommt das, und das war wirklich auch so vorher in der zweiten Runde, diese 4:25er Pace, das ist ja eine Pace, die bin ich früher im Schlaf gelaufen. Das war halt einfach so wirklich absolute Grundlagengeschwindigkeit im Winter. Und da bin ich natürlich unheimlich viele meiner Kilometer gelaufen. Das heißt, wenn ich diese Pace laufe und muskulär noch relativ fit bin, was ja nach 8 Kilometern immer noch der Fall ist, laufe ich die natürlich sehr, sehr ökonomisch. Wohingegen das bei Flo ja schon langsam Richtung Marathon-Zielgeschwindigkeit geht. Das heißt, er muss schon ein bisschen mehr arbeiten. Und das hast du halt auch gemerkt. In der dritten Runde hingegen, bei den dritten 5x Kilometern, hat er sich halt konzentriert. Hat er sich auf einmal mehr auf die Technik konzentriert, hat den Rumpf angespannt und hat halt versucht, einfach lockerer zu laufen, also dynamischer, ökonomischer zu laufen. Und dadurch hat sich das dann auch wirklich verändert. Der Puls ist bei ihm auch nur minimal höher gegangen in der dritten Runde oder in den dritten 5 Kilometern im Vergleich zu den zweiten 5 Kilometern, während er bei mir dann 5-6 Schläge höher war. Also ich glaube, am Ende der zweiten Runde war er bei mir bei 148, am Ende war er bei 157. Also da hat man halt einfach gesehen, ich habe viel, viel mehr gearbeitet. Gar nicht für die Geschwindigkeit, sondern für die Distanz. Wohingegen für ihn natürlich, weil wir das aufgebaut haben, der hat schon zig 2-Stunden-Läufe gemacht, war das alles überhaupt kein Problem. Und er hat sich aber über das Konzentrieren und über den Fokus auf die Technik, und das ist ja auch das, was ich halt immer versuche, egal ob es jetzt Hobbyathleten sind, ob es Athleten sind, die von uns trainiert werden oder die Topathleten sind, dass man halt wirklich sagt, versucht euch am Ende wieder auf die Technik zu konzentrieren, hohe Schrittfrequenz, Oberkörper stabil zu sein, eine gewisse Lockerheit zu erleben. Und das fällt natürlich gerade schwer, wenn man in einen Bereich kommt, der unkomfortabel ist, weil es halt entweder ein bisschen zu schnell ist oder ein bisschen zu lang ist von der Distanz her. Und das war bei mir halt der Fall. Nicht ein bisschen zu lang, sondern viel zu lang. Aber das ist dann halt schon ganz faszinierend zu sehen, wie du dich dann halt einfach über den Fokus und die Konzentration technisch dann halt wieder in einen Bereich bringst, wo dann auch die Laktatwerte wieder runtergehen, also wo das Ganze halt wieder gespiegelt wird. Und das war natürlich mega interessant und das war ein bisschen auch so dieses, also da merke ich auch, habe ich auch immer noch mal Bock drauf, das selber mitzuerleben, also das auch so zu sehen, wie funktioniert es bei mir oder wie funktioniert das nicht. Wenn du dann von 2,6, 2,7 ausgehst und dann ist es eine 3,6, ist es natürlich ein harter Vorschlag, haben wir der Realität.
Ich hatte gerade ein Flashback.
Aber macht natürlich Spaß.
Was du erzählt hast, vielleicht erinnerst du dich noch dran. 2022 Project Trainingslager Fuerteventura im Januar, wo wir dann auch da eingeschwommen sind. Und du schon meinst, ihr schwimmt alle viel zu hart ein schon, bla bla. Und dann hast du Laktatmesser rausgeholt.
Und alle Pros waren so völlig in Ordnung Bereich. Ich so, ja, passt es bei mir auch locker.
Und Rupster Best hatte 4-0.
Rupster Best hatte 4-0. Der hat noch mehr abgeschossen. Aber ich hatte ja auch irgendwie 2-6, 2-7 oder irgendwie sowas. Also auch fürs Einschwimmen. Viel, viel, viel zu hoch. Und da hast du mich auch direkt mit dem Ding hops genommen, wo ich auch sage, nee, schwimmen kann ich. Und das ist genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. So dieses Schwimmen ist ja auch so, wenn du die Technik kannst, hast du ja eine Geschwindigkeit, die du erstmal schwimmen kannst. Und wenn du reinspringst und komplett fit bist und gerade am Anfang von so einem Trainingslager
voll.
Und du bist bei, keine Ahnung, schwimmst 400 Meter ein, dann bist du ja nicht kaputt. Aber ja, da war die Schwimmform halt noch nicht so da,
ja, mega, wo die mega Geschwindigkeit guter
ist. Ne? Und das ist halt genau das Gleiche wie bei dir, was du gerade beschrieben hast mit dem ja, jahrelang ökonomisierten voll. Bereich, wo du sagst, so, ey, das ist mein Laufschritt, das fühlt sich geil an, das ist so, ja, ist halt aber trotzdem viel zu schnell, ja, für deine Form gerade, aber es fühlt sich
nachher,
gut an.
Es hat sich nachher auch nicht mehr gut angefühlt.
Ja, aber dann, nein, aber ja, weiß, erst in der Länge, voll, ne?
Absolut, aber das ist genau, ja das.
Bis 10 Kilometer kriegst du es gut durch und ab da, bam.
Ganz genau, ist echt exakt genau, was du beschrieben hast. Und das ist natürlich auch, und da schließt sich so ein klein bisschen der Kreis, das ist halt einfach wirklich schwer, das halt auch zu pauschalisieren, also da halt in Plänen anzugeben. Natürlich kannst du sagen, versucht irgendwie bis 2-0 zu laufen, aber das Kritische ist dann ja tatsächlich auch, ich glaube, bei der LT1 ist das wahrscheinlich sogar okay, dass du halt einfach guckst, ist es 1-8, ist es 1-9, ist es 2-0. Entscheidend ist dann auch immer der Sprung, also gerade wenn du die Geschwindigkeiten minimal steigerst, bist du dann irgendwann bei 2-1, 2-2, wenn du dann halt auf 2-6 bist, so wie es bei Flo der Fall war, dann weißt du ganz klar, jetzt passiert was und das ist zu hoch, dass es dann natürlich wieder runtergeht, weißt du auch nicht, ist das jetzt alles so korrekt, wobei, wie gesagt, wir haben nochmal gemessen und da war es dann halt auch wieder genau der gleiche Wert, also da kann das dann halt tatsächlich sein. Aber viel relevanter ist es natürlich tatsächlich an der LT2, also an der aerob-anaeroben Schwelle oder dem Laktat Steady State. Weil da ist es wirklich so, da hast du halt Athleten, die haben irgendwie einen Wert von 2,8, 2,9, gerade auch beim Radfahren oder auch beim Laufen 3,0. Du hast dann aber auch Athleten, die sind eher im Bereich von 4,4,2 unterwegs. Und wenn du dann halt einfach sagst, so pass auf, beweg dich mal an der Schwelle. Klar, wenn du halt immer darunter bleibst, ist es jetzt nicht so ein großes Problem. Ein größeres Problem ist es tatsächlich, wenn du halt irgendwie davon ausgehst, dass du eine Viererschwelle hast, was ja auch damals die klassische Literatur dargestellt hat. Du hast aber eine Schwelle von 3 und dann fährst du die ganze Zeit oder läufst die ganze Zeit deine Intervalle mit 3,8, 3,9 und denkst halt so von wegen, alter Schwede, ich bin ja hier absolut auf der sicheren Seite, haust aber halt permanent zu doll aufs System drauf. Und wie gesagt, dann ist immer noch die Frage, ist ausreichend Zucker im System, also bei der Länge her, oder dehydriere ich zu sehr, deswegen bei so einem Lauf wie heute, der dann halt doch auch 1,5 Stunden war, auch wenn es jetzt sehr kalt war, aber musst du natürlich schon auch gucken, dass du halt viel trinkst, damit es halt, weil sonst verändern sich die Werte natürlich ganz, ganz massiv, weil halt einfach die Laktatkonzentration im Verhältnis zur Flüssigkeit im Körper zu hoch ist und dann ist der Wert auch unrealistisch hoch, also das kann dann halt auch passieren. Man kann da halt immer schon so über den Daumen Werte geben, letztendlich, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen vor 1-2 Episoden, ist der Schlüssel halt ab und zu mal zu oder regelmäßig zu messen. Du musst jetzt definitiv nicht jede Trainingseinheit messen, sonst wäre es halt einfach auch viel zu teuer. Aber in solchen Einheiten geht es ja halt einfach auch ganz stark darum, dein Gefühl, dein Körpergefühl abzugleichen. Und das ist ja das in meinem Fall, wo ich ganz klar gemerkt habe, diese 4,15 über die dritten 5 Kilometer war halt einfach zu schnell. Das hat mit Grundlagen oder...
Aber das hat dein Laktat dir ja auch gezeigt.
Das Laktat mir auch gezeigt, genau. So, und da ist jetzt natürlich dann auch der Punkt, bei mir ist es jetzt relativ egal, weil ich nicht spezifisch trainiere auf nichts. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich jetzt 2-3 Tage platt bin. Wenn ich jetzt aber natürlich morgen wieder eine Einheit hätte oder im schlimmsten Fall heute noch eine Einheit hätte, wo ich halt irgendwie ein bisschen mit kurzen Sprints oder auch schwimmen soll oder was auch immer, dann wäre es natürlich totaler Schwachsinn, weil dann wäre die Einheit natürlich viel zu hart gewesen. Dann wäre die natürlich absolut komplett am Ziel vorbei gewesen. Und dann wüsste ich auch, okay, nächstes Mal muss ich halt einfach viel langsamer laufen, damit ich halt nicht so dermaßen drüber ziehe. Aber da halt wirklich ganz genaue Werte zu geben, das ist halt schwierig. Was man natürlich machen kann, ist, dass man schon immer so diese Werte über den Daumen gibt. Und dann muss man halt selber für sich auch ehrlich sein und immer so ein bisschen oder aufmerksam sein und das Ganze halt ein klein bisschen beobachten. Was man natürlich machen kann, ist, wenn man halt eine komplexe Leistungsdiagnostik im Institut macht, da, und am besten ist, finde ich, immer noch eine Mischung aus Maske und Laktat, wo du halt beides abcheckst. Spiro und Laktat. Und dann hast du ja nachher bei deinen Schwellen auch letztendlich einen Laktatwert. Und wenn du dann halt siehst, meine, ich sag jetzt mal beim Radfahren, anaerobe Schwelle, aerob anaerobe Schwelle ist bei 320 Watt und ich habe dann Laktatwert von 3,2, dann kannst du diesen 3,2er Wert auch mitnehmen in die Intervalle und kannst halt gucken, wie verhält sich das. Und da siehst du letztendlich nachher auch immer, wenn du dann nach der Leistungsdiagnostik Intervalle fährst, das ist das, was ich zum Beispiel sehr gerne mit den Athleten mache, wenn sie eine Leistungsdiagnostik gemacht haben, dass sie dann in der Woche danach nochmal eine Einheit fahren an der Schwelle, progressiv, und das Ganze halt mit Laktat validieren, dann siehst du halt einfach, okay, das ist realistisch. Und das ist halt sehr cool, das habe ich jetzt zum Beispiel auch mit Ruben gemacht, der hat die Inside-Diagnostik gemacht mit Laktat. Mhm. Und dann sind wir halt auf Lanzarote 8 Minuten Schwellenintervalle gefahren und das kam halt 1:1 hin. Und wenn du das halt, wenn du das halt hast und wirklich auch die Laktatwerte in Relation zum Watt stimmen, dann weißt du halt einfach ganz genau, okay, das haut jetzt hin und dann macht es natürlich auch Sinn, dementsprechend das dann regelmäßigen Abständen von 4-5 Wochen zu kontrollieren, bin ich noch in den richtigen Bereichen oder habe ich mich womöglich schon im Positiven oder vielleicht auch im Negativen verändert, dass das Laktat bei dem Wert dann zu hoch ist oder im besten Fall, so wie es sein sollte, dass ich dann halt mehr Watt fahre bei gleichem Laktatwert.
Ja, wenn ich jetzt aber, also am Ende, wenn man das jetzt so umsetzt, die Grundvoraussetzung, um das dann gut umzusetzen, ist ja eben eine Diagnostik, wo man auch eine Laktatdiagnostik eben macht oder eben im Optimalfall sogar Spiro, dass man es von beiden Seiten abgleichen kann. Dann braucht man es ja theoretisch aber auch nicht in die Trainingspläne schreiben, weil wenn da steht Schwelle oder V2 Max oder sonst was, habe ich ja die Ergebnisse meiner Diagnostik und weiß dementsprechend oder kann da schnell nachgucken, in welchen Bereichen ich mich bewegen muss, weil wenn du da jetzt als Coach, sag ich mal, reinschreibst in Pläne im Bereich XY, ne, also wie du eben gesagt hast, sagst du jetzt 3,5 bis 4,0, der Athlet ist aber schon bei 3,0 bei der Schwelle oder bei 2,9 oder was weiß ich, dann passen diese Werte natürlich nicht. Und wenn ich aber die individuellen Werte habe, muss ich ja nur gucken, was steht auf dem Plan. Ist es ein Schwellenintervall? Ist es ein V2-Max-Intervall? Ist es Zone 2? Was ist das? Kann in meine Diagnostik schauen. Was spuckt mir da der Laktatwert aus? Und fertig. Ich meine, es ist ein ganz kleiner Prozentsatz, denke ich mal, an Age-Groupern, die auch wirklich ein Laktatmessgerät noch zu Hause haben. Aber trotzdem ist es ja ein spannendes Ding. Und vor ein paar Jahren hat es das noch gar nicht gegeben. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns in 1 bis 2 Jahren wieder über das Thema unterhalten, dann ist es wahrscheinlich irgendwie in jeder App Standard, dass in Altersklassen Age-Group-Plänen Laktatwerte drinstehen und in Prozent der was auch immer oder wie auch immer. Also der Sport entwickelt sich ja und wird auch im Amateursport immer professioneller. Das ist schon eine ja richtig krasse Entwicklung, das irgendwie auch zu sehen, was eben für einen Aufwand betrieben wird. Aber es ist ja, ich finde, es ist auch irgendwo klar, weil das sagst du ja auch immer so gern, wie viel Stunden und wie viel Zeit auch dann einfach in dieses Hobby, in diese Passion eben reinfließen und investiert werden und wie viele Sachen auch zurückgesteckt werden im familiären, privaten, sonst was. Warum sollte man das nicht auch noch mitnehmen irgendwie, ne?
Ach, das ist voll, ja auch so eine
geile
ja
Spielerei einfach, total, um das irgendwie abzudecken und so. Ich finde das schon eine spannende Geschichte. Bevor wir uns jetzt aber über dieses spitze Thema so hin und her reden oder im Kreis reden, habe ich auch noch eine gute Story vom Training. Und zwar, ich weiß es gar nicht, wann war es jetzt? Gehe ich gestern, am Dienstag, klingelt mein Handy, Strati dran, der immer zwischendurch mal anruft, wenn er Langeweile hat. und dann höre ich aber so im Hintergrund so, ich so, Strati, was machst du? Ich höre dich nicht. Fahrrad, bin in 20 Minuten bei dir, zieh dich um.
Habe ich gesehen, mega.
Und dann habe ich gedacht, oh nee, Strati geht nicht. So, ich habe also das Rennrad wirklich, Kassette, Kette hätte vor 10.000 Kilometern gewechselt werden müssen, da sind keine Pedale drin und so, kriege ich jetzt nicht hin. Er so, alles keine Ausreden, mach die Pedale dran, zieh dich um, ich bin in 20 Minuten bei dir. Habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Dann sagt er, okay, ich fahre noch 10 Minuten länger, ich bin in 30 Minuten bei dir. Und dann habe ich halt gemerkt, ich habe keine Ausrede, habe aus dem Fenster geguckt, blauer Himmel, irgendwie 1 Grad oder sag ich, ach komm, scheiß drauf, es ist eigentlich so geil, das musst du nutzen. Hab mich umgezogen, hab die Pedale ans Rad geballert, das Ding aufgepumpt. Ich hatte noch irgendwie 1 Bar in den Reifen. Hab dann noch schnell irgendwie in irgendwelchen Umzugskartons, die ich noch hatte, die hier Pumpe, Reifenheber und noch irgendeinen Schlauch. Keine Ahnung, ob der überhaupt noch gut war oder ob der kaputt war. Der lag so einzeln da drin. Den habe ich dann wieder zusammengerollt, mir hinten ins Trikot gesteckt. Und ich war auch so ein bisschen überfordert, was ich bei einem Grad anziehe, weil ich habe dann überlegt, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal bei einem Grad draußen Radfahren war.
Ich wollte gerade fragen, wann bist du überhaupt das letzte Mal draußen Rad gefahren? Wahrscheinlich beim Ironman Frankfurt oder so.
Nee, ein paar Mal noch Gravel danach, aber da war es auf. Also das letzte Mal, dass ich draußen Rad gefahren bin, war noch kurz.
Ja, siehst du? Also so, schon
das steht fest. Ein bisschen her, ja. Und dann halt los mit Strati und so ab den ersten Metern habe ich schon gemerkt, so, oh, das ist hier alles ein bisschen zu schnell für mich eigentlich. Aber du fährst ja dann hier schön hinten raus. Oh, das ist auch übrigens traumhaft, hier rauszufahren. Keine Ampel, sofort auf die Felder. Du kannst nebeneinander fahren, kannst quatschen mit dem Rennrad. Einfach herrlich. So viel geiler als in Köln nochmal, wo wir da auch gut und schnell rausfahren. Aber da ist dann immer noch viel mehr Verkehr und hier ist wirklich gar nichts, wenn du über die Felder fährst. Ein schön Zweierreihe, da kommt höchstens mal ein Trecker irgendwann.
Ich erinnere auf jeden Fall, dich, warte ganz kurz, ja? ich erinnere dich in 2-3 Jahren an die Vorzüge des Dorfes. Wenn du dann so völlig durchdrehst und sagst, Gürke, ich will mal wieder ein gutes Kaffee haben oder sonst irgendetwas.
Habe ich hier zu Hause. Und
ach, ich bin ja
2 Kilometer in Bonn oder in 2,5.
Ja, das war nur eine kleine Spitze. Das war einfach nur der Neid. Die lasse ich mir nicht geben. Das war einfach nur der Neid dessen, der in die eine Richtung 20 Minuten und in die andere Richtung 40 Minuten braucht. Um aus der Stadt rauszukommen.
Also das kann ich dir sagen, es ist wirklich so, keine Ampel raus. Also das ist nochmal, das hatte ich ja vorher auch nicht. Und ich habe auch immer gesagt, ja, ich fahre da über eine Ampel, dann kommt noch eine, dann bin ich ja raus. So, ne? Ist kein Problem. Aber es ist nochmal anders.
Ach klar, wenn
du einfach
Hammer.
Losfährst, Hammer. Das ist einfach schon mal saugeil. Und dann natürlich mit dem Wetter völlig euphorisiert, gequatscht, die ganze Zeit zwar gemerkt, dass es eigentlich zu hart ist, aber das geht ja am Anfang noch. Und dann diese Kälte noch, die dazukommt. Und ich hatte mir dann schon Gel und Riegel und so mitgenommen. 60 Kilometer Runde, 2 Stunden war angesagt von Strati. Und ich habe dann irgendwie wirklich nach einer Stunde habe ich mir den ersten Riegel dann reingehauen und da war ich wahrscheinlich, also ich hätte in einer halben Stunde schon den ersten Riegel essen müssen und habe dann echt gemerkt, dass boah, irgendwann das wird immer schwieriger und nach den Kurven habe ich immer wieder länger gebraucht, um hinten bei Strati dran zu sein, bin dann immer öfter hinten im Windschatten gefahren, statt direkt neben ihnen wieder zu fahren und dann so nach einer Stunde 15 dreht Jan sich um, na, wirst müde? Ich so, du Drecksack, ja, ich merk's schon. Und dann hat er mich so nach 1,5 Stunden hat er mich abgesetzt, weil wir dann in Henne fahren bei ihm. Und ich bin dann Siegradweg zurückgegurkt alleine, ich war super froh, dass der weg ist, dass ich dann meine Pace fahren konnte und bin wirklich dann einfach zurückgegondelt und kam halt trotzdem dann, ich habe gar nicht geguckt, was es für ein Schnitt war, aber es waren 2 Stunden 1 oder 2 Stunden 2 für 60 Kilometer. Also knapp ein 30er Schnitt, etwas drunter. Und am Ende bin ich da wirklich ausgeschaukelt mit Rückenwind und also es war super, super geil, mal wieder draußen zu fahren. Aber da merkst du einfach diesen Unterschied, was da fehlt. Aber es hat mich wieder richtig motiviert. Das hat echt Bock gemacht und ich werde jetzt wieder, soweit das Wetter passt, auch mehr draußen fahren, weil das ist natürlich nochmal viel geiler als Rolle fahren. Aber auch deutlich zeitintensiver mit hier im Winter die Sachen anziehen und alles fertig machen und Überschuhe und dann musst du das noch raussuchen und das. Aber ich kam wieder und war so richtig glücklich, so richtig beseelt. Also
ja,
es war
das
so,
ist einfach so. Das ist ja, da habe ich ja auch letztes
Lebensqualität.
Mal. Es ist voll.
Einfach Lebensqualität. Absolut. Und einfach
ist,
so. Ja,
ist wirklich so. Das ist das, was ich jeden Mittwoch sage, wo ich auch echt lange für gebraucht habe, um das irgendwie zu akzeptieren, dass ich tagsüber aufs Rad gehe. Wo ich dann aber, da haben wir auch schon drüber geredet, einfach denke, naja gut, du bist nahezu jedes Wochenende, arbeitest du auch durch, auch wenn es nur 1, 2, 3 Stunden am Rechner sind und ich weiß nicht, wie oft wir abends oder morgens ganz früh den Podcast aufnehmen und da muss man ja kein schlechtes Gewissen haben, aber irgendwie ist es ja so in einem verankert, dass wenn man halt tagsüber Rad fährt, dass man ein schlechtes Gewissen hat, aber es ist einfach jedes Mal mit den Gucci Boys, auch gestern wieder, denke ich so, alter Schwede, das ist wirklich so ein Riesenluxus, weil wir hatten am Wochenende zum Beispiel, war unfassbar schönes Wetter. Ich glaube aber auch, es war das erste Mal schönes Wetter in Hamburg. Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir 1, 2 schöne Tage, als ich auf Lanzarote war. Aber es war safe das erste richtig schöne Wochenende oder der erste richtig schöne Sonntag. Und da bin ich dann mit Björn gefahren. Und du konntest eigentlich nirgendwo richtig fahren, weil halt überall Fußgänger und Spaziergänger waren, was ja auch ganz klar ist. Und wir sind extra schon in Norden rausgefahren, Duvenstedter Forst, wo eigentlich, glaube ich, nicht so viel los ist. Aber du konntest wirklich keine Strecke fahren, ohne dass du alle fünf Minuten oder ach Quatsch, minütlich gerufen hast, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist ja wirklich, kennst du diese neue Funktion des Garmins, der den
die Klingel hat? Klar.
Mega, sensationell. Ja. Sensationell.
Kannst du mit dem Schalthebel koppeln, ja, ne?
Und dann geil. Ding, ding. Aber da musst du halt auch ja entsprechend die Schalthebel haben. Aber das ist wirklich eine gute Funktion, fällt einem in so einer Situation ein. Und das hast du ja unter der Woche nicht. Unter der Woche hast du ja einfach, sind die Wälder halt leer. Wenn du da um 9:30 losfährst, hast du halt wirklich einfach Gravel, Autobahn, wo kein Verkehr ist.
Und paar das Leute ist, mit dem Hund und das war's.
Ah, ne? Mega. Und genau, was du sagst, das ist halt wirklich so eine Lebensqualität und ganz andere Schlafqualität. Was hat dein Whoop gesagt am nächsten Tag? Warst du schön im Dutt oder ging das Ganze?
Ich muss mal eben reingucken tatsächlich. Das Geile ist aber jetzt, also ich hab's jetzt im Januar, wie ich es angekündigt habe, ne, ich ziehe es wirklich durch. Also ich habe diese Woche auch schon wieder 3 grüne Recovery Scores. Aber ja, ich habe am, wann bin ich denn gefahren? Heute ist Mittwoch. Nee, heute ist Donnerstag. Dienstag bin ich gefahren, Montag bin ich gefahren. Nee, ich hatte gute Recovery Scores. Guck mal, ich hatte sogar von 45% am Montag, ist er auf Dienstag, auf 77 hochgegangen.
Siehst du? Ja. So ist das. Sport ist einfach gesund.
Und vor allen Dingen draußen an der frischen Luft und so, die Kälte, also es hat mir geholfen.
Geil, du bist jetzt so ein richtiger...
Nee, Quatsch, warte mal, Dienstag bin ich mit Stradi gefahren, dann muss ich am Mittwoch gucken, gestern bin ich ja mit ihm gefahren. Okay, 57 von 7, ich war top recovered, 77%, alles im grünen Bereich und dann heute 57. Ich habe Blödsinn erzählt.
Das aber hat ist mich immer doch noch
mehr
okay,
Körner gekostet, als ich wollte. Ja, ist noch völlig okay.
Fazit auf jeden Fall, wenn du jetzt auch sagst, du ziehst es durch mit deinem Whoop Recovery Score, eben wie schön es ist, dass du ohne Ampel rausfahren kannst, du bist so ein richtiger Vorstadtspießer geworden.
Richtig geil. Richtig geil.
Und
ich werde richtig vorstellen. Ich gehe früh ins Bett. Ich weiß, 21.30 Uhr mache ich mich fertig. Dann 22 Uhr, spätestens 22.30 Uhr bin ich im Bett und schlafe.
Hast du auch schon gesagt, so, ihr so einen Fußabtreter vor der Haustür? My home is my castle.
Nee, man muss sich noch bestellen. Das ist eine gute Idee.
Das ist ein gutes Geschenk.
Das mache ich.
Wann hast
das
du Geburtstag?
Aber es muss noch ein bisschen cheesiger sein. My home is my castle. Obwohl, das ist auch schon gut.
Finde ich auch.
My home is my castle ist
aber
schon.
Aber jetzt, Nicky Boy, jetzt kommt hier wieder so ein Hinweis eines erfahrenen Vaters. Wenn du wirklich keinen Bock hast und Strati ruft an, sag nicht irgendwie, das Rad funktioniert nicht oder Platten oder die Pedalen sind nicht dran. Sag einfach, du hast Papadienst. Keine Chance. Papadienst und schon hast du deine Ruhe.
Ja, aber das wäre in diesem Fall gar nicht gut gewesen, weil ich...
Ich weiß,
weil ich,
ach klar.
Weil ich, dann hätte ich das nicht... Ja, ich wollte eigentlich wirklich nicht. Der hat mich wirklich gut überredet.
Nee, du wolltest, du hattest aber eigentlich was zu tun.
Touché. Ja, exakt sowas. Und das gehört aber auch zu der Story. An dem Tag habe ich natürlich auch nicht mehr das geschafft, was ich noch machen wollte. Das ist, das gehört auch zur kompletten Wahrheit. Mein Plan ist dadurch natürlich durcheinander geraten, weil 2 Stunden fahren, mit nachher duschen, vorher noch umziehen, Pedale ans Rad schrauben und so. Also in Summe kostet dich das, oder hat mich das dann 3 Stunden gekostet. Und diese 3 Stunden hatte ich natürlich arbeitstechnisch anders geplant. Nee, dementsprechend habe ich das nicht alles geschafft, was ich auf der Uhr hatte. Und das hängt mir auch heute noch nach. Also jetzt weiß ich heute mit dem Podcast und da muss ich jetzt gleich den Podcast bearbeiten, damit der morgen rausgeht. Das Video, was ich gestern fertig schneiden wollte, habe ich dann aber auch noch nicht wieder fertig. Das verzögert sich dann jetzt auch wieder einen Tag. Aber es war es wert. So.
Bei mir ist es in solchen Situationen immer so, dass ich dann Pakt mit mir mache und sage, du machst es heute Abend noch. Und dann bist du aber so im Sack und so am Schielen, dass du nicht wie geplant um 10 ins Bett gehst, sondern schon um 21 Uhr beim Vorlesen einschläfst.
Ja, exakt so. Ach, also ich habe dann tatsächlich abends noch was gemacht, habe dann aber einfach irgendwelche unwichtigen E-Mails noch weggearbeitet und weggemacht, weil das, was ich machen wollte, was ein bisschen mehr Fokus gebraucht hätte, habe ich dann, also hätte ich auch nicht mehr auf die Kette bekommen, dann, dass das ordentlich wird einfach. Und dementsprechend, ja, dauert das jetzt einfach einen Tag länger, aber auch da wieder, das ist ja so, wir haben keine Deadlines, so, ne? Ich habe eine Deadline in meinem Leben und das ist, dass wir irgendwie versuchen, selbst wenn die mal gerissen wird, geht keine Welt unter, aber das ist freitags irgendwie einen Podcast rauszuhauen. Das ist die einzige wirkliche Deadline in meinem Leben. So, von daher ist es alles egal. Aber das ist spannend, wie du sagst. Also das, ich hatte währenddessen null dieses schlechte Gewissen, dass man nachmittags, tagsüber Sport macht oder so. Gar nicht. Das, wenn ich es dann mache, dann genieße ich das halt voll. Aber so dieses Loskommen und so dieses, ja, alleine wäre ich halt jetzt nicht draußen gefahren. Obwohl super geiles Wetter war, alles daran war gut, alles. Aber alleine hätte ich es nicht gemacht, ohne Strati.
Deswegen ist ja auch, braucht man einfach diese Duo Fixes, das, was wir eigentlich immer predigen, Trainingsbuddies. In tatsächlich, weiß ich nicht, 50% der Fällen würde ich wahrscheinlich am Mittwoch, wenn wir fahren, im Sommer dienstags, wenn wir fahren, nicht aufs Rad steigen. Weil dann ist es halt auch genau, wie du sagst. Dann sagst du halt, oh nee, eigentlich muss ich noch das und das machen oder will ich das und das machen.
Ja, und ist auch bewölkt und so.
Und dann ziehst du
es
durch. Kalt. Genau, und musst du viele Sachen anziehen und dann mit der Gruppe. War am, jetzt auch, wir sind bei -1 Grad gefahren. Und Gusti meinte dann auch so, Männer, Alter, das ist -1 Grad, wollen wir fahren? Und dann habe ich ihm halt eine WhatsApp zurückgeschrieben, habe geschrieben, du, Bahngolf und Schach sind auch geile Sportarten. Und dann kam halt von ihm so, du Arschloch. So, und dann sind wir halt gefahren und natürlich war das mega cool. Also das war, aber du hast auch wieder den Unterschied gemerkt, das ist ja halt wirklich krass. Und dann höre ich mit diesem Gravel-Thema auch auf, weil das kommt wahrscheinlich schon allen aus den Ohren raus. Da merkst du halt echt den Unterschied, wenn du dann im Wald fährst, ist es windgeschützt und ja, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann fährst du die letzten, wir sind dann wirklich über die Elbchaussee zurückgekommen, hatten auch so ein bisschen Gegenwind. Du fährst automatisch 4-5 km/h schneller, hast den Fahrtwind und dann wird's halt kalt. Also das ist wirklich, finde ich, so ein, das hätte ich so nie gedacht, dass es halt echt einen Riesenunterschied macht. Fährst du irgendwo im Wald oder fährst du draußen auf der Straße? Also bei Minusgraden draußen auf der Straße fahren, das ist dann echt nochmal was anderes, als irgendwo auf dem Gravelbike zu sitzen und durch den Wald zu fahren.
Ist schon, ja, 100%. Schon
ganz spannend. Ja, deswegen
und
eigentlich.
Mein Streak hält auch noch an, Nils, bevor wir jetzt da weitergehen. Dann, wir sind gerade bei dem Thema.
Was denn?
23.01. 23 Tage Sport.
Oh, krass. Das ist stark. Hammer.
Und auch richtig Sport immer. Also, ne? Zweimal war es quasi Kraft. Und sonst immer Radfahren oder Laufen.
Mega. Aber also, Wasser warst du dieses Jahr noch nicht.
Nee, Wasser war ich noch nicht. Aber Strati hat auch da schon angekündigt, ich soll mich endlich beim SSF Bonn anmelden und dann holt er mich morgens ab. Wenn er um 7 Uhr zum Frühschwimmen geht, dann...
Oh, krass. Alter, auf einer Bahn mit Strati und Lasse Lührs. Jesus.
Ja, aber wahrscheinlich mache ich das einmal und dann bin ich deprimiert.
Ach, weißt du,
weil ich denke ja immer, ich bin der große Max beim Schwimmen und mache hier einen auf, weißt du, dicke Hose. Und da kriege ich halt die dicke Hose mal richtig... Also die überrunden mich ja beim Einschwimmen das erste Mal.
Ja, aber das ändert sich ja schnell. Das ist ja das Spannende bei dir. Wenn du halt 2-3 Mal geschwommen bist, dann kommt das Gefühl wieder zurück und dann musst ja auch keine 5-Kilometer-Programme schwimmen. Kannst ja auch nach 1000 Metern rausgehen oder nach 2000 Metern. Das ist ja das Coole daran.
Da, ja, aber dann weißt du, was ich für Sprüche kriege von den beiden.
Ja, ist Lasse auch so einer? haut der dann auch so einen raus oder was ist da los? Ja,
weiß ich nicht, ich glaube schon. Also das war... Lasse hat mich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Auf der Selfish Night, da haben sie ihn ja so ein bisschen hops genommen. Da hatte Hardy ein Video zugeschickt bekommen nach dem Olympiasieg, wo er doch mehr als ein Bier getankt hatte.
Ja, hoffentlich.
Wo er irgendein privates Handyvideo, wo er dann, ich weiß nicht, ob er den kannte, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall hat er da offiziell seine Bewerbung für Let's Dance komplett mit besoffenem Kopf abgegeben.
Oh.
Und das haben sie ihm dann vorgespielt da auf der Bühne. Und also ich, keine Ahnung, ich war so im Publikum so, boah, das ist richtig fies. Wenn ihr das mit mir gemacht hättet, wäre ich da erstmal richtig perplex. Aber Lasse hat das, also er hat die Situation richtig, richtig cool gemeistert und hat gesagt, nö, du, da stehe ich hinter. Let's Dance. Wenn ihr wollt, ruft mich an, ich bin dabei.
Und hat er so getanzt wie John Travolta oder eher wie Donald Trump?
Er hat nicht getanzt. Er hat auf dem Video nicht getanzt. Aber das wäre natürlich nochmal das Beste gewesen. Aber da war der wirklich richtig, richtig schlagfertig. Was du, wenn du von Lasse, den sonst ja so erstmal in nur 2-3 Interviews siehst oder so, gar nicht so erwartest. Aber das hat mich wirklich begeistert, muss ich sagen. Also, wenn ich eine Wette eingehen würde, würde ich sagen, ja, von dem würde ich dann auch so einen Spruch kriegen.
Norddeutscher Jung.
Ja, so, ja, ist, genau, ist so, ein Trocken, so ein Trockener, weißt du?
Ja, ja.
So, der kommt so richtig aus dem Nichts. So ein Leberhaken.
Rechnet man nicht mit, weil er die ersten 3 Stunden sagt er kein Wort und dann die ersten Worte, die sitzen dann aber dermaßen.
So stelle ich mir das vor, ja.
muss ich gleich an Günni denken. Günni ist auch so. Da denkst genau. du auch so, spricht exakt, der überhaupt mal.
Exakt.
Und dann haut er einen raus und du lachst dich die ganze Zeit so schlapp. Ach ja, genau, so komm, jetzt, also lass uns, jetzt lass uns den Switch machen zu was Sinnvollem.
Oder ja, dann bin ich gespannt.
Kommt keine Nähe. Trainingslagerzeit, hab ich dir gesagt. Lass uns über Trainingslager reden.
Ja.
Haben wir natürlich
du meinst, ich sollte eins buchen?
Naja, wir können ja kurz aufklären, warum wir den Podcast, wobei heute ist Donnerstag, den kann man durchaus schon einen Tag vor dem Release quasi aufnehmen. Aber du haust halt morgen erstmal ab in Skiurlaub. Wo geht's hin?
Exakt. Wenn ich das wüsste.
Jana hat gebucht, oder?
Nein, Quatsch. Südtirol.
Ach, cool.
Ja, Südtirol, mal was anderes, wie sonst immer in Österreich unterwegs gewesen. Jetzt haben wir gesagt so, komm, wir gucken uns mal nochmal ein bisschen was anderes an und machen mal Südtirol. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich war jetzt 2 Jahre nicht fahren, weil natürlich durch die Kleine und so. Und das ist dann schon richtig gut. Ja, jetzt ein paar Tage mal wieder auf die Bretter. Und dann schicke ich dir ein Video und hoffe, dass ich dann im Gegenzug dein Joe Biden-Video bekomme.
Dann hast du mich in der Hand. Aber wie, habt ihr Freunde dabei oder Family oder macht ihr...
Family.
Okay,
ja, das ist ja Family, cool. Sonst wird's ja gar nicht gehen.
Ihr könnt ja Frieda einen Skikurs stecken.
Ja, mit anderthalb ist es, glaube ich...
Neureuther hat wahrscheinlich in dem Alter schon irgendwie rote Pisten unsicher gemacht.
Ja, mit Sicherheit, aber...
Nein, Quatsch.
Da ist dann Skikurs halt so wahrscheinlich noch eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde und das war's dann. Also das bringt dir dann nicht viel. Nee, und so müssen wir uns dann einfach ein bisschen abwechseln und dann mal wieder 1-2 Tage Skifahren. Da habe ich Bock drauf und danach müsste ich eigentlich da mal wieder ein richtiges Trainingslager machen, damit ich in Form komme für unser Battle beim Bonn-Triathlon, Nils.
Ja, unbedingt. Also es sind ja mehrere Battles. Also wir wollen ja eigentlich so ein paar mehr machen.
Ja.
War auch tatsächlich auf Lanzarote natürlich Thema. Nicht die Battle zwischen uns beiden, sondern deine Mentalität, dass du halt dieser klassische Trainingsweltmeister bist, weil ich halt erzählt habe, wie wir immer die Abfahrt von Tegis runter, weißt du, die Attacken, die dann geritten wurden bei der letzten Abfahrt. Und das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Und dann immer die Kurve war so wie die letzte Kurve vor den Champs-Élysées, wo Cheve und Fred dann immer durchgestochen sind und ich immer 3 Kreuze gemacht habe vor der Kurve und 6 Kreuze nach der Kurve, dass ich durchgekommen bin. Und dass du halt einfach jemand bist, den man halt so geil triggern kann, dass dann alle Vorsätze über den Haufen geworfen werden.
Alle.
Und dass eigentlich jede Trainingseinheit ist dann doch irgendwie ein Wettkampf. So, insofern ist das schon, aber ich finde, Trainingslager ist insofern halt schon Punkt A, haben wir da jetzt mit den ganzen NG-Training-Athleten drüber gesprochen. Es kommen ja doch auch immer, auch bei uns immer extrem viele Fragen, auch jetzt war wieder so die Frage, ich bin schon in der Peak-Phase, mache aber ein Trainingslager, soll ich jetzt irgendwie noch ein extra, also die Pläne haben wir nicht, haben wir drüber geredet, ob wir die vielleicht nochmal reinmachen können, so Special 1 bis 2 Wochen Pläne, halt wirklich Ironman oder Halbdistanzvorbereitung, müssen dann natürlich
für die Peak-Phase, meinst du, ne?
Unterschiedliche, ja. Genau, für die Peak-Phase, also wirklich unmittelbare Race-Prep eigentlich. Was dann natürlich auch ein Unterschied ist zwischen Halbdistanz und Langdistanz. Wenn man jetzt in der normalen Bildphase ins Trainingslager fährt, ist der Unterschied jetzt noch nicht so groß, ob ich mich auf die Halbdistanz oder auf die Langdistanz vorbereite. 4-5 Wochen vor dem Rennen ist dann natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Aber generell kommen natürlich immer viele Fragen zum Trainingslager. Und jetzt ist die Zeit, ich meine, das Absurde ist wirklich, dass die meisten Amateure irgendwie schon das erste Mal im Dezember, Januar im Trainingslager sind. Also selbst bei unseren Athleten, wie viele da im Dezember dann die Flucht ins Plaitas angetreten sind oder halt jetzt auch schon im Januar weg waren und nicht nur die absoluten High-Performance-Athleten, also egal ob Profi oder Amateur, sondern auch wirklich, ja, die klassischen Hobbyathleten, die das halt wirklich aus absolutem Spaß an der Freude machen, die natürlich auch ehrgeizig sind, sonst würden sie nicht nach Plan trainieren, aber wo man sagt, da muss man eigentlich nicht im Dezember, Januar schon ein Trainingslager machen.
Ich glaube, das ist aber nicht nur leistungs- oder performancemäßig, sondern auch so ein bisschen Flucht vor dem Wetter. Und das ist ja auch
absolut.
Das tut ja auch einfach gut, ne? Wenn es hier so grau in grau und November war schon so, dann Dezember und dann Januar geht genauso los und dann kannst du mal eine Woche oder 2 Wochen, wenn es richtig gut läuft,
in die Sonne und hast da den ewigen Frühling auf den Kanaren mit 25 Grad, das macht ja was mit deinem Mut irgendwie, ne? Das ist so.
Total.
Danach kommst du wieder und dir kann erstmal nix was anhaben, ne? Hast schon mal
Superman-Kostüm ist an.
Ordentlich Vitamin D gesammelt und dann noch Sport gemacht und das ist natürlich auch so ein Ding, was einfach Lebensqualität ist, ne?
Absolut, total. Das ist echt Lifestyle, das gehört irgendwie für viele dazu und macht ja auch total Sinn. Natürlich ist es, du hast es jetzt gerade gesagt, Kanaren, ist das eigentlich auch so das Hauptargument für die Kanaren? Und dass du auf den Kanaren halt immer sommerliche Temperaturen hast. Klar, du hast den Wind, gerade auch auf Fuerteventura, Lanzarote. Gran Canaria ist dann immer so ein bisschen windgeschützter. Dafür hast du dann halt die Berge. Für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ist Gran Canaria eigentlich so die schönste der Inseln, weil sie halt einfach abwechslungsreich ist, weil du wirklich überhaupt keinen Verkehr hast. Du kannst ansatzweise flach fahren, jetzt nicht im klassischen Sinne, wie du es auf Mallorca kannst oder wie du es auf Fuerteventura kannst, aber du kannst schon an der Küste so ein klein bisschen rauf und runter fahren, anders als jetzt beispielsweise Teneriffa. Auf Teneriffa ist es ja auch tatsächlich schwer, geeignete Laufstrecken zu finden. Schwimmen geht sehr, sehr gut im T3. Da kann man, glaube ich, auch hervorragende Schwimmtrainingslager machen. Da war ich jetzt noch nicht. Sehr viele Radsportler sind natürlich auf Teneriffa, weil sie da auch schon Höhentrainingslager machen können. Ich war ja einmal kurz für so einen Dreh auf Teneriffa für 4-5 Tage. Das war auch mega, mega cool. Das hat echt Spaß gemacht. Super schöne Insel. Aber ich glaube jetzt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Athleten, die da waren, für ein Triathlon-Trainingslager ist es jetzt eher so suboptimal. Das ist eher so ein Ding, wo man halt einfach Kilometer sammeln kann. Hell und Wheels wird uns jetzt den Kopf umdrehen und wird sagen, das war so die Insel, die ihn schnell gemacht hat. Aber nicht jeder von uns ist Hell und Wheels oder Holger. Wer ist Holger mit Nachnamen? Lorenz.
Lorenz, Alter. Ja.
Mann. Der Papa von Nils Lorenz. Natürlich, Holger Lorenz. Also ich glaube, die zwei sind dann doch nochmal eine andere Nummer als 99,99% der normalen Hobbyathleten. Und Gran Canaria ist schon cool. Was halt auf Gran Canaria wirklich fehlt, ist so das Sporthotel. Wie du es halt im Las Playitas hast oder wie du es halt im Club La Santa hast, wie du es im Barcelo hast. Wo du halt einfach wirklich alles vor Ort hast, wo du auch Essen hast, was wirklich gut ist oder okay ist.
Und aber gibt's halt da jetzt nicht dieses eine neue
Anfiel oder Rico so? Auch war.
Rico Bogen war da jetzt, glaube genau, ich, habe ich gesehen.
Genau, wo Rico war, das ist ja auch an der Location, wo das Race stattfindet. Aber das ist halt hinten Richtung Puerto Morgan und da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, da ist halt Laufen auch suboptimal. Also du hast da halt auch letztendlich keine richtige Möglichkeit zu laufen, ein klein bisschen wie auf Teneriffa. Das hatte Rico ja auch erzählt, dass er dann entweder auf dem Laufband gelaufen ist oder aber mit dem Auto nach Maspalomas gefahren ist und dann da gelaufen ist. Und das ist natürlich.
Da hatte ich auch keine Lust drauf.
Nee, also das ist
so, wenn laufen mit dem Auto und dann.
Genau, das finde ich auch. Also da muss man dann wirklich vom Hotel aus eigentlich loslaufen können. Und das ist ja in Barcelo auch, finde ich, ein Schwachpunkt im Vergleich zum La Santa oder auch gerade auch zum Playitas. Also ich bin ja. Auch wenn die Insel Fuerteventura so eine reine Sandwüste ist, aber ich finde das Laufen in Playitas ja wirklich cool, diese Canyon Hills, dann natürlich der legendäre Lauf zum Leuchtturm. Du kannst an der Promenade deine Intervalle laufen, man kann rein theoretisch tatsächlich auch ins Stadion, was sehr viele ja noch nicht gemacht haben, wenn man sich einläuft, sind das 4 Kilometer auslaufen über den Radweg ist dann ein bisschen hart nach dem Intervallprogramm, aber man kann rein theoretisch auch den Bus nehmen, das kostet dann irgendwie 1,50 €, wenn man nach Gran Tarajal fährt und zurück, dann kann man sich da einlaufen, also da hat man läuferisch, finde ich, ist Fuerteventura richtig cool oder das Las Playitas richtig cool. La Santa auch, La Santa hast du ja eigentlich noch mehr Möglichkeiten, weil du halt die Dirt Roads hast, du hast die Lagune, du kannst halt die legendären DTU-Runde El Cuchillo laufen, wo sie immer ihre Shootouts gemacht haben. Hast natürlich das Stadion direkt in der Anlage, hast mittlerweile 350 Meter Becken, was auch nahezu unschlagbar ist. Ich finde in Playitas, das Becken hat nochmal einen anderen Flair, weil du halt einfach auf diese Bucht drauf guckst und das ist schon nochmal echt auch was ganz, ganz Besonderes. Wobei natürlich im La Santa diese beiden 50 Meter Becken direkt nebeneinander, das ist auch schon leicht pornös. Also das ist schon cool. Radfahren finde ich hingegen auf Lanzarote schöner als auf Fuerteventura. Also da ist Fuerteventura
deutlich, ja.
Boah, wirklich langweilig. Also eine Woche ist okay. Alles, was über die Woche hinausgeht, ist dann halt echt Pain, weil du hast auch keine Variation. Also du musst immer die ersten 5 Kilometer über den Radweg raus und auch dann musst du dich entscheiden, fahre ich links rang oder fahre ich geradeaus gegen den Wind Richtung Tuineche. Also nee, Tinajo. Tuineche ist Lanzarote. Also da ist die Varianz halt wirklich so semi. Das Essen ist natürlich im Playitas sehr, sehr gut. Und auf Gran Canaria hast du halt, wie gesagt, diese All-in-One-Lösung hast du nicht. Da musst du dann tatsächlich eher Airbnb-mäßig oder ein kleines Hotel, Apart-Hotel nehmen, wo du dich dann selber verpflegen musst. Was aber natürlich auch cool sein kann. Also gerade wenn du jetzt irgendwie eine coole Trainingsgruppe hast, Trainingsgemeinschaft oder irgendwelche Buddies, die einpackst und sagst, hey komm, wir nehmen uns da jetzt so ein Airbnb. Jeder kocht einen Tag und dann, oder sonst gehen wir halt essen. Das ist ja auch nicht wirklich teuer da. Und da ist, finde ich, Gran Canaria ein bisschen abenteuerlicher vielleicht, weil es halt nicht ganz so organisiert ist. Auch beim Schwimmen muss man dann halt in den öffentlichen Schwimmbädern schwimmen. Die gibt's in El Tablero oder halt in San Fernando. Aber da kostet dann der Eintritt auch 2,50 Euro. Holst du dir im Stadion die Karte und dann wird das immer abgestempelt oder wird auch nicht abgestempelt. Oftmals ist es auch so.
Je nachdem, dann, wer im Häuschen sitzt oder
genau,
nicht.
Je nachdem, wer im Häuschen sitzt oder ob die Schranken an sind. Aber auf Gran Canaria hast du dann hingegen noch einen riesen Vorteil, dass du wirklich stabileres und noch besseres Wetter hast als auf Lanzarote oder Fuerteventura, weil es halt noch mehr im Windschatten der anderen beiden Inseln liegt und weil es halt auch ein sehr hoher Berg ist. Das ist ja schon, geht auch über 2000 Meter. Größte Tereda ist, glaube ich, knapp unter 2000. Pico de las Nieves, der höchste Berg Gran Canarias, ist über 2000 Meter. Und dann hast du ja immer den sehr stabilen Nordostpassat auf den Kanaren, der dann dafür sorgt, dass der Nordosten der Insel halt sehr grün ist, weil es sich da abregnet. Die Wolken bleiben halt hängen. Und im Süden der Insel, wo halt Maspalomas ist mit den angesprochenen Schwimmbädern und die bekannten Dünen, das ist halt im Süden und da scheint halt immer die Sonne. Und das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob du auf Gran Canaria, warst du schon mal auf Gran Canaria?
Ja, ja.
Naja, klar, ihr habt ja auch gedreht, aber bist du da auch schon Rad gefahren oder?
Rad gefahren bin ich noch nicht. Also wir waren zum Wettkampf da und ich war schon zum Shooting mit Zeisgeimer da, über die ganze Insel, also von Berge bis Las Palmas bis Maspalomas und die Dünen da und so, alles gesehen. Aber Radfahren war ich leider da noch nicht. Unbedingt nochmal ein Bucketlisting.
Ja, unbedingt. Also das ist wirklich, finde ich auch, also die Straßen haben zum Großteil halt wirklich super Qualität und einfach auch dieser Wechsel der Insel, also du fährst halt echt im Süden kilometerlang berghoch, also das, du kannst da problemlos 1,5-2 Stunden berghoch fahren. Hast vielleicht einmal eine kurze Abfahrt runter, wo du dich erholen kannst für 5 Minuten und dann geht's wieder stundenlang hoch. Und was halt das Faszinierende ist, ich habe es angesprochen, Cruz de Tejeda, das ist halt so der Kamm, der dann halt oben über den Norden geht, der den Norden und den Süden teilt. Und du fährst halt wirklich, ein bisschen sieht das teilweise aus wie der Grand Canyon. Du hast halt echt so eine, ja, einfach triste, karge Landschaft und dann kommst du aber oben über diesen Pass rüber und oben ist dann halt alles grün, weil sich halt alles oben abgeregnet hat. Das wirst du dann wahrscheinlich auch bei den Shootings gesehen haben. Las Palmas ist dann ja auch eher im Norden der Insel. Also das ist schon wirklich sehr abwechslungsreich, sehr schön und halt auch klimatisch einfach nochmal, echt nochmal ein anderer Schnack als Lanzarote und Fuerteventura. Aber natürlich hast du diese Wettersicherheit auf Lanzarote und Fuerteventura auch. Also ich finde, Weste sollte man unbedingt mitnehmen. Das hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Wäre auch 1-2 Mal gut gewesen, die morgens anzuhaben. Armlinge sollte man immer dabei haben. Aber zum Beispiel brauchst du keine Beinlinge mitzunehmen, wenn du auf die Kanaren fährst. Also da ist egal, welche Jahreszeit, Januar bis Dezember, hast du halt einfach die Garantie, dass du immer 16, 17, 18 Grad hast. Und ehrlich gesagt, wenn die Sonne rauskommt, bist du auch über 20 Grad. Das ist auf Mallorca natürlich nicht so. Mallorca bist du die Hälfte der Zeit da oder bei euch ja wahrscheinlich, wenn du im Süden wohnst, noch schneller. Also ich glaube, von München bist du unter 2 Stunden auf Mallorca.
2 Stunden.
Ja. Genau, Hamburg brauchst du so ein bisschen mehr als 2 Stunden. Kanaren sind dann doch eher 4,5 bis 5 Stunden. Das ist natürlich schon auch ein Argument, was für Mallorca spricht, weil ich finde, so dieser An- und Abreisetag auf den Kanaren, das ist eigentlich, ist der mehr oder weniger futsch. Und auf Mallorca, wenn du da gerade jetzt keinen frühen Flug hast, weil sonst musst du ja mitten in der Nacht aufstehen, aber wenn du irgendwie um 8 abfliegst, kannst du noch ansatzweise ausschlafen und fliegst dann um 8 bis um 10, 11 da, dann kannst du eigentlich nachmittags schon eine lockere 2 Stunden Kaffeefahrt machen und hast da halt schon sofort diese Atmosphäre. Ist natürlich auch, was landschaftlich anbelangt, denke ich, unschlagbar. Also hast halt einfach alles.
Unschlagbar.
Deswegen ist Mallorca halt einfach auch das, was es ist. Aber du hast halt immer ein bisschen so das Wetterrisiko. Und interessanterweise ist ja der Dezember meist auch sehr, sehr gut. Also, oder richtig gut. Da hast du wirklich noch Hochsommer. Januar kann dann auch noch entsprechend gut sein. Und dann Februar wird es meistens kalt. Aber ist auch in der Regel ein sehr trockener Monat. Da hast du dann manchmal so ein klein bisschen Schnee oben im Tramuntana-Gebirge. Aber eigentlich ist es ein trockener Monat. Und dann März ist dann halt so die Zeit, wo dann das Verbankspiel so ein bisschen losgeht. Also da kannst du dann wirklich.
Wir haben ja echt Pech gehabt letztes Mal, ey. Das war echt zwei Wochen da und gefühlt eine hatten wir Regen. Also.
Genau. Und das ist halt super risikoreich und natürlich gerade dann auch extrem ärgerlich, wenn du halt, weiß ich nicht, 5 Wochen Urlaub hast und du opferst 2 Wochen Urlaub, um halt ein Frühjahrstrainingslager zu machen und dann hast du halt von den 2 Wochen eine Woche Regen. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem. Ich finde, wenn es auf Lanzarote anfängt zu regnen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in den Stories des Erdinger Teams, die jetzt ja gerade da sind, da hat es ja gestern dann auch mal geregnet. Das ist ja aber nicht schlimm. Also da, die Straßen sind safe, dann wird das irgendwie durch den Wind auch relativ schnell wegtransportiert. Also dass du halt wirklich so einen Dauerregen, wie du es auf Mallorca hast, das hast du ja auf den Kanaren ganz, ganz selten. Also ich glaube, dass es wirklich auf den Kanaren den ganzen Tag regnet, das gibt's nahezu gar nicht. Und wenn, dann ist es irgendein Unwetter und dann ist es nach 2-3 Tagen vorbei. Aber auf Mallorca kommt dann ja auch noch hinzu, dass du im Frühjahr diese Blütenpollen hast, die Straße halt einfach seifenglatt machen, also wirklich wie Schmierseife. Ich habe Leute gesehen, die sind einfach beim Geradeausfahren auf die Nase gefallen und wenn es dann richtig regnet, hast du ja auch teilweise richtig diese Seifenblasen auf der Straße. Und da ist Mallorca dann natürlich schon wirklich so ein Punkt, wo man sagen muss, boah, wenn du da deine Regentage erwischst, dann ist es halt wirklich ätzend. Wenn du aber natürlich, was es im Januar auch gibt, 2 Wochen hast, wo du jeden Tag 20 bis 25 Grad hast und du fährst morgens um 9:30, 10 los. 10 sollte man nicht losfahren, da ist die Hürzler-Armee auf dem Weg raus aus Alcudia. Da sollte man dann lieber 9:45 losfahren. Aber da fährst du halt mit Armlingen und Weste los und ab Mittag kannst du die dann ausziehen und dann hast du da deine 20, 25 Grad. Das gibt's ja im März auch. Und dann ist das Ding natürlich schon wirklich richtig, richtig cool. Also da ist Mallorca dann schon toll. Und ich meine, ich habe es erst einmal erlebt, da hast du mehr Erfahrungen gemacht. Geheimtipp ist es natürlich überhaupt nicht mehr. Girona ist so ein bisschen orgamäßig, würde ich sagen, so wie Gran Canaria, dass du dich halt selber organisieren musst. Dass es da auch nicht so diese Hotelanbieter gibt, wie sie auf den Kanaren sind oder auch auf Mallorca. Da hast du ja auch mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Hotels gibt es da mittlerweile, die ein eigenes 25-Meter-Becken haben.
Oder ja, 24, super viele.
24,5 Meter, weil sonst müsste ein Lifeguard am Beckenrand stehen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Genau, also Mallorca-Trainingslager auch immer geil fürs Schwimmen. Gefühlt hat man da immer die Schwimmform des Jahres und reißt alle seine Bestzeiten im Training. Und dann kommt man wieder und denkt, so, Leute, passt auf, jetzt geht's los. Und dann springt man ins Becken und dann kommt die große Ernüchterung und alles ist so wie vorher. Plus die Müdigkeit vom Trainingslager kickt noch rein, dass dann das Schwimmen sogar noch schlimmer ist als vorher. Und dann ist man wieder, zack, wird man runtergerissen auf den Boden der Tatsachen. Das ist Schwimmen auf Mallorca. Ja, Girona ist genau das, was du gesagt hast. Also selber organisiert, auch ja so ein bisschen mehr Aufwand mit der Anreise, weil du ja diese Stunde hast von Barcelona bis dann rein erstmal. Es gibt ja auch den Flughafen Girona, da bin ich noch nie hingeflogen, weil der erst ja, glaube ich, ab April, Mai oder keine Ahnung wann der erst aufmacht oder beziehungsweise hier von Köln, Bonn oder sonstigen Sachen, die ich erreichen kann, angeflogen wird. Weiß gar nicht, ob der überhaupt zu ist oder ob da nur von 4 Flughäfen da noch nichts hingeht. Habe ich mich jetzt gar nicht so informiert, weil ich nur gesehen habe, es gibt keine Verbindung. Aber das ist so ein bisschen mehr Aufwand, aber natürlich super cool, ne? Wie ich gesagt habe, das ist dann nicht dieses, dass dir da eine Hürzler-Gruppe entgegenkommt oder so. Aber es ist ja halt trotzdem eine riesen Rad-Community da und macht ultra Spaß. Ja, ich denke, du kannst auch in Frankreich oder Italien oder sonst was, location-mäßig gibt es so viele geile Flecken. Und wenn man da so ein bisschen Zeit hat und mal ein bisschen recherchiert, findest du wahrscheinlich auch noch so viele coole Trainingsdestinationen, die du jetzt noch nicht kennst. Sondern man kennt ja immer so ein bisschen die, wo auch hier die großen deutschen Triathlon-Trainingslager-Anbieter oder so hingehen. Oder diese Radsport-Anbieter. Und da fliegen dann alle hin, komischerweise. Anstatt, ja, ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Einfachheit geschuldet oder dass man da jetzt auch nicht, man muss sein ganzes Training planen, dann hast du das ganze Geraffel dabei mit Fahrrad und so und dann willst du schwimmen und wenn du da anfängst zu gucken, wo ist ein Schwimmbad und das selber zu organisieren, ist natürlich auch viel mehr Pain und ich kann jeden verstehen, der da keine Lust drauf hat und das lieber dann, ja, ich bin ja auch so, dass ich, keine Ahnung, so Sachen wie dann Occidental oder Las Playitas oder so, das ist so, du buchst es und dann hast du Seelenruhe. Weil du weißt, du fliegst dahin, du packst dein Rad aus und alles, was du brauchst, ist halt da. Vom Swimmingpool buchst du dir, bei der Ankunft buchst du dir direkt ein paar Schwimmslots oder ziehst dir ein paar Schwimmtickets, die du dann beim Bademeister abgeben kannst, wenn du schwimmen gehst und alles Weitere ist da, das Essen ist gut so und
da musst du nicht sagen oder hoffen, dass wenn du ein Hotel gebucht hast, was du noch nicht kennst, dass dann das Essen auch irgendwie einigermaßen passt für ein Trainingslager. So, du weißt einfach, da gibt's alles und das macht dann natürlich irgendwie Sinn und du musst nicht kochen und alles ist gut. Also Trainingslager, ich habe ja auch schon alles gemacht, so von Hotels bis selber organisiert in Airbnbs und dann selber kochen. Es hat alles seinen Reiz. Nur so die selber kochen macht meiner Meinung nach immer erst Sinn, wenn du wirklich so ein großes Haus hast, dass du dann so mit 7, 8, 9, 10 Leuten oder so unterwegs bist. Weil dann findet sich immer wer, der noch irgendwie mit anpackt und irgendwie kocht. Aber wenn du halt mal wirklich komplett Fritte bist vom Training, dann dich noch herzustellen und irgendwie, oh, ja, das ist dann, da musst du noch einkaufen gehen und so, dann bist du irgendwie doch wieder auch wie zu Hause viel unterwegs. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Ding, ja, wenn man ins Trainingslager geht und der Alltag so voll ist mit Family und allem, dann würde ich schon immer dazu raten, ey, buch das Sorglos-Paket und genieß einfach das und mach mal 2 Wochen oder eine Woche nur Training und der Rest wird irgendwie erledigt und man kann sich da ins gemachte Nest setzen. Das ist natürlich gut. Und wenn man es von der Trainingsseite, also einmal haben wir ja schon gesagt, oder ich ganz am Anfang, dieser Mood-Booster oder einfach, das tut einfach gut, da nochmal in die Sonne zu gehen, Sport zu machen und trainingsmäßig macht es natürlich auch absolut Sinn, jetzt einfach mal schön ein paar Grundlagenkilometer zu sammeln, ordentlich Rad zu fahren. Ich merke es ja jetzt selber bei mir, Rolle, 1:20, 1:30, das mache ich, das ist völlig okay, aber wenn es jetzt 1 Grad ist, fahre ich auch nicht mehr als 2 Stunden draußen, dann nach 2 Stunden sind halt auch Füße und Hände und so alles kalt und dann verbrauchst du natürlich auch viel, viel mehr Energie, dann hast du Hunger, dann hast du auch so, ich habe da keine Lust, dann 5 Stunden Rad zu fahren oder 4, aber ja, trainingstechnisch immer diesen Reiz dann im Januar, Februar, März nochmal setzt und 2 Wochen richtig gut Radkilometer fährt und auch mal die ersten 3, 4 und sogar 5 oder 6 Stunden wieder auf dem Rad sitzt, das merkt man natürlich dann am Ende in der Saison, ob man das gemacht hat oder nicht, ne? Weil die Grundlage, das Fundament einfach natürlich nochmal ein bisschen solider und größer ist, auf das man einfach aufbauen kann. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Was mich noch interessiert, weil ihr jetzt im Trainingslager wart und eigentlich hat man ja auch mehr Zeit, habt ihr da auch nochmal euch ein bisschen mehr auf so Kraft, Mobility, Movement und so auch fokussiert? Weil das habe ich mir jetzt seit dem Besuch von Tobi echt gesagt, muss ich einfach machen. Ich habe auch mit Tobi drüber gesprochen, habe auch gesagt, ja, ich weiß, wir sind auch so Triathleten, sind ja auch manchmal dann so, du machst so viel Sport, aber trotzdem bist du eigentlich ich sende es jetzt mal in Anführungsstrichen, betreibst du ja Raubbau an deinem Körper, weil die meisten haben einen Job, wo sie irgendwie im Vertrieb arbeiten, in einem Auto sitzen, an einem Schreibtisch sitzen und dann, ich habe hier auch so einen Schreibtisch, den ich hoch und runter fahren kann, aber wie oft fahre ich den wirklich hoch und stehe dran? Also man müsste mal tracken, aber 7, 8 Stunden vom Tag sitzen wahrscheinlich die meisten irgendwo auf dem Arsch. Dann setzt du dich aufs Fahrrad, hast da deine gekrümmte Haltung drauf und das Einzige, was du halt machst, ist noch irgendwie schwimmen und laufen, was nochmal dann dem entgegenwirkt. Aber das ist ja viel zu wenig eigentlich. Da ist ja der Mensch nicht für gemacht. Also der Mensch ist ja nicht gemacht, um nur zu sitzen und sonst was. Und ich merke es auch bei mir jetzt gerade wieder, wo ich dann diese Zeit wirklich, ja, dann nur mal eine Stunde rolle schnell, wieder an den Schreibtisch und hoch, dass ich auch viel mehr mal Probleme habe, so, oh, ich muss mich mal strecken und der Rücken knackt ein bisschen und oh, hier in der Schulter, hier Nacken ist verspannt und zieht alles. Und wenn ich halt irgendwie im Trainingslager bin oder den ganzen Tag draußen und im Sommer und viel mehr mache, habe ich das halt deutlich weniger. Und dann noch, warum ich jetzt drauf gekommen bin mit Tobi, diese Tests, die wir gemacht haben, die er auch mit Fred gemacht hat, da kamen halt schon nochmal bei mir einige Defizite raus, an denen ich halt auch definitiv arbeiten muss, damit das statt später nicht irgendwie zu Problemen irgendwie führt. Und was dann die eigentliche Frage, jetzt komme ich auf den Punkt, Nils, für dich ist so ein bisschen dieses Thema, deswegen habe ich gefragt, habt ihr da mehr gemacht oder wie sieht das bei dir aus, was empfiehlst du? So Triathleten, das sind ja sehr einseitige Sportarten, sage ich jetzt mal, diese Ausdauersportarten, wo du gleiche Bewegungsmuster hast, die du immer einschleißt und immer die gleiche Bewegung machst eigentlich. Radfahren, Laufen, Schwimmen bricht so ein bisschen auf, aber die meisten schwimmen ja dann auch nicht irgendwie Lagen im Training oder Brust oder Rücken, sondern ist ja auch 90-95% Krausschwimmen.
Naja, per se ist das erstmal so, das ist ja eine absolute Bubble-Frage, weil alle die Triathlon machen, sind ja schon gesünder als der Großteil der Bevölkerung. Also das ist ja,
ja, ja, okay,
nicht eins, also okay. Du musst es ja erstmal sehen. Also es ist ja schon mal so, dass du dich bewegst, dass du auch dich viel bewegst, ist ja auch dann immer die Frage, bei vielen natürlich auch zu viel, also die versuchen dann immer irgendwie zwei Einheiten reinzuquetschen und die betreiben dann eher Raubbau an ihrem Körper, wie du es ein bisschen gesagt hast, und die gönnen sich dann zu wenig Ruhe. Das ist aber halt ein Fass, was wir an anderer Stelle mal aufmachen können, wo wir mal über Sportsucht sprechen können. Das ist ja halt auch definitiv Triathleten, wie viele von denen sind wirklich sportsüchtig, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Dopamin-Junkies, wie wir es sind, wo man halt einfach weiß, ich muss 3-4 Mal, optimalerweise 4-5 Mal vielleicht pro Woche Sport machen, dann fühle ich mich gut, dann schlafe ich gut, ich bin an der frischen Luft und dann geht's mir gut. Sondern ich meine halt wirklich die, die gefangen in ihrer selbst sind und die halt einfach irgendwelchen Zielen nachhaken, die nicht gesund sind, die dann im schlimmsten Fall auch noch eine negative Energiebilanz haben, die dann so viel trainieren, dass sie gar nicht mehr schlafen können und sowas alles. Also die halt wirklich sportsüchtig sind. Und da ist natürlich Triathlon das gefundene Fressen, weil man halt einfach, wenn man nicht mehr laufen kann, weil man kaputt ist, noch Radfahren kann und schwimmen kann. Also erstmal muss man da sagen, ist es schon, glaube ich, eine verdammt gesunde Sportart, diese Kombination aus den drei großen Volkssportarten. Aber klar, das ist, ich meine, das Thema Krafttraining ist jetzt ja nicht erst seit Tobi oder populär geworden, also vorher auch schon, jetzt hat man es nochmal irgendwie einen anderen Fokus, und das ist auch cool zu sehen, wie viele Leute einen wirklich darauf ansprechen, also da auch wirklich nochmal Kudos an Tobi, der einfach, da hatte ich dir ja auch geschrieben, als du mir das Video, was ihr jetzt hochgeladen habt, geschickt hast, einfach A, ein super Typ ist, B, ein Wahnsinns-Know-how hat und C, und das macht die ganze Sache halt auch so rund, einfach rhetorisch auch unheimlich gut ist, und dann D, sich selber auch nicht als Guru oder zu ernst nimmt. Also das sind ja 4 Gegebenheiten, die halt einfach dafür sorgen, dass man ihm wahnsinnig gerne zuhört und das, was er sagt, halt auch für voll und für ernst nimmt. Also das ist schon wirklich sehr bereichernd. Guter Typ. Ich finde eher das Trainingslager so, das, was du gesagt hast, man hat mehr Zeit. Also das ist so das, was man halt auch entsprechend nutzen sollte, und man sollte das jetzt nicht nutzen, um den Trainingsumfang zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Und das klingt jetzt sehr dramatisch, aber du hast viele Leute, die jetzt irgendwie 6-7 Stunden pro Woche trainieren und die fahren dann ins Trainingslager, entweder organisiert oder nicht organisiert. Mittlerweile muss man ja sagen, dass die organisierten Camps, egal wo man es macht, egal welcher Anbieter, mittlerweile wirklich sehr, sehr gutes Training anbietet. Also die haben alle mittlerweile einen 3-1-2-1-Zyklus, die achten darauf, dass Ruhetage gemacht werden. Die haben gute Trainer am Beckenrand oder auch in den Gruppen. Also da gibt's in Deutschland wirklich so viele Top-Anbieter, wo man Trainingslager buchen kann. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, dass viele immer auch noch Angst haben vorm Camp, dass sie halt sagen, ja, das ist ja nur was für Cracks. Und diese Angst, die kann man wirklich jedem nehmen. Also jeder, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, mal ein Trainingslager zu machen und der Angst hat, er ist dann nicht gut aufgehoben, weil er zu langsam ist oder zu wenig ambitioniert, Schwachsinn. Also wirklich, es gibt in jedem Trainingslager, gibt es Gruppen, das sind dann meistens so die Cappuccino-Gruppen, die wirklich Rücksicht nehmen auf die wenig schnellsten, nicht die langsamsten, sondern die wenig schnellsten. Klar, es gibt so gewisse Mindestanforderungen. Man sollte schon irgendwie so 4-5 Kilometer am Stück laufen können. Man sollte auch Radfahren irgendwie, wenn es bergab geht, vielleicht nicht bei 40 voll bremsen, weil dann zieht man halt einfach die ganzen Gruppen zurück. Aber auch da gibt es mittlerweile Fahrtrainings, Fahrsicherheitstrainings. Also wer mit dem Gedanken spielt, ein Trainingslager zu buchen, macht das, weil es ist wirklich einfach ein riesengroßer Spaß. Aber man sollte halt nicht den Fehler machen, dass man dann halt die Volumina, die man von zu Hause gewöhnt ist, verdreifacht oder vervierfacht. Ich habe es gesagt, das passiert ganz schnell. Man trainiert zu Hause 6-7 Stunden pro Woche. Ratzfatz trainiere ich im Trainingslager 24 Stunden pro Woche. Das ist natürlich viel zu viel. Sondern man sollte eher die Zeit nutzen, um halt A, vielleicht ein bisschen an seinen Schwächen zu arbeiten. Oder halt aber, um sich mehr zu erholen zwischen den Trainingseinheiten und auch die Trainingseinheiten entsprechend vorbereiten. Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Und das ist natürlich etwas, wenn du es jetzt sagst, so gerade jetzt auch in deiner Situation, klar, du trainierst jetzt nicht ambitioniert, aber letztes Jahr beispielsweise Frankfurt-Vorbereitung, da sind da die Trainingseinheiten doch mehr oder weniger alle so zwischengeschoben. Und man zieht komplett sich die Laufschuhe an
ohne,
und
also läuft vom Schreibtisch los. in die Sportklamotte und los, ohne jegliche Vorbereitung, ohne jegliches.
Genau. So, ja. Und das ist halt etwas, was vermutlich 90% der Hörer so machen, halt im besten Fall irgendwie hat man schon daran gedacht, noch ein bisschen was zum Essen mitzunehmen, hat seine Sachen mitgenommen zur Arbeit und dann zieht man sich im Büro um, isst noch eine Kleinigkeit und läuft dann los. Was man halt nicht macht, ist, dass man sich 10-15 Minuten mobilisiert und dann losläuft. So. Und dann kommt man nach Hause, dann ist es auch schon spät und dann macht man auch keine Nachbereitung. Genau das gleiche Schwimmen. Man guckt, dass man irgendwie rechtzeitig zum Vereinstraining da ist, springt ins Becken und schwimmt. Und danach geht man halt raus, duscht und entweder geht man mit den Kollegen noch ein Bierchen trinken oder man fährt nach Hause. Und genau diese Sachen, die sollte man im Trainingslager dann halt anders machen. Und da merkt man schon einen großen Unterschied, dass wenn ich jetzt an Becken rankomme, klar, jetzt auf Lanzarote waren primär die Profiathleten dabei oder halt sehr guten Amateure. Aber auch wenn ich dann so die Camps betreue, bei Hannes Hawaii Tours, Pro Training Tours, da kommst du halt hin und dann sind schon extrem viele da, die sich halt wirklich schon auf die Einheit vorbereiten. Und klar machen wir das dann auch als Trainer, dass wir uns eine 15 Minuten vor der Wasserzeit schon treffen und eine Erwärmung mit allen machen. Du hast dann immer welche, die dann zu spät kommen. Das ist dann immer so ein bisschen nervig, weil dann die ganze Gruppe immer aufgehalten wird. Und ich denke halt immer, naja, wenn du im Trainingslager bist, könntest du eigentlich pünktlich kommen. Aber gut, so ist es halt. Aber das ist halt natürlich ein Riesenvorteil, dass man einfach die Trainingseinheiten vor- und nachbereiten kann. Und dann ist es ja so, dass in der Regel eigentlich immer bei den klassischen Anbietern 3 Trainingseinheiten angeboten werden an den Belastungstagen. Wir sagen das auch immer, dass die Athleten bitte nur 2 Einheiten wahrnehmen sollen, weil 3 Einheiten am Tag, das ist halt einfach too much. Wenn man jetzt eine Woche da ist, dann kann man das vielleicht 2-3 Mal machen. Aber wenn man 2 Wochen da ist, sollte man maximal 2 Einheiten am Tag trainieren. Es sei denn, es ist jetzt nochmal ein ganz, ganz kurzer Koppellauf oder ähnliches. Aber da sollte man wirklich die Zeit nutzen, um halt einfach, wie ich es gesagt habe, die Einheiten vorzubereiten, nachzubereiten, danach an den Shake zu denken, vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen auf die Rolle zu gehen, dann auch abends nochmal, wenn ein Gym vorhanden ist, ins Gym gehen, sich nochmal auszurollen, ein bisschen zu mobilisieren. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, weil dann hat, das ist ja auch das, was den Großteil der Profis von den normalen Amateuren unterscheidet. Wenn du dir mittlerweile die Weltklasse-Amateure anguckst, die trainieren ja auch pro Woche 20 bis 24, 25 Stunden. Die Weltspitze, klar, die trainiert dann nochmal 5 bis 10 Stunden mehr. Aber das macht nicht den großen Unterschied. Was den Unterschied macht, ist die Vor- und die Nachbereitung und die Regeneration zwischen den Einheiten, die die Profis halt haben und die die Amateure halt nicht haben, weil sie halt zwischen Familie und Job und Training hin und her stressen.
Das ist ja auch immer das, was viele vergessen. Diese Pause, um die Reize auch wirklich wirken zu lassen, dass auch der Reiz so funktioniert, wie er funktionieren soll. Weil das gehört da zum Training dazu, ne? Also diese ohne Pause keine Anpassung. Und wenn ich immer nur draufhaue, dann stagniere ich halt im besten Fall oder im schlechtesten Fall, wenn ich da dann einfach zu viel mache, geht sogar nach unten. Das merkt man dann, also da auch nochmal kurz für alle das Warnsignal. Also wenn ihr viel trainiert, aber nicht besser werdet oder vielleicht sogar im Worst Case schlechter, dann ist das eigentlich ein Signal, dass ihr mal euer Volumina überdenken müsst oder eure Intensität überprüfen müsst, ob ihr vielleicht die langsamen Läufe auch wirklich langsam genug lauft oder fahrt oder da vielleicht immer zu viel vom Gesamtumfang unterwegs seid oder in den Geschwindigkeiten zu schnell. Das sind schon so die wichtigsten Punkte einfach. Man kann schön das Training der Profis machen, aber man darf nicht vergessen, da ist nicht vom Schreibtisch in Sportklamotten an Schreibtisch, wie wir es eben so schön beschrieben haben, sondern von der Couch in die Vorbereitung, in die Sportklamotten, auf die Couch oder noch eine Mobility-Session oder ausrollen oder dehnen und stretchen oder irgendwas noch, was dahinter kommt und oder im Optimalfall noch Mittagsschlaf. Und dementsprechend können halt Profisportler die Reize viel, viel besser verarbeiten als Amateursportler. Und klar, Nils hat schon angesprochen, dieses einmal im Trainingslager nicht zu viel steigern, weil der Körper das auch eben entsprechend nicht kann, wenn ich jetzt meine Umfänge verdreifache oder vervierfache. Plus, es kommt ja auch hinzu, wenn ich jetzt aus meinem Alltag ins Trainingslager fahre, dann, jeder kennt es ja, die letzten Tage sind auch nochmal ultra stressig, dann muss ich da noch packen und so. Das ist nicht so, dass ich dann mit Ankunft total relaxed bin und ja jetzt die Einheiten gut verarbeiten kann, sondern dann braucht der Körper vielleicht nochmal 2-3 Tage, um auch von diesem Alltagsstress, der vorher nochmal war und Arbeitsbelastung und Packen und sonst was und die Reise, das zu verarbeiten. Und dann bin ich vielleicht erst in diesem Modus. Das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn wir über das Trainingslager sprechen, dass man das ja einfach mit berücksichtigt.
Super spannende Punkte, die du angesprochen hast. Also einmal mehrere. Erstmal, was du gesagt hast, wenn man halt im Trainingslager übers Ziel hinausschießt und gleich von Anfang an den Stier bei den Hörnern packt, versucht jede Trainingseinheit mitzunehmen und dann immer mehr in diese Spirale reinkommt. Da helfen dann natürlich wirklich auch Tools wie Whoop, die ja dann halt einfach zeigen, dass man halt schlechtere Schlafwerte hat, dass man schlechtere Recovery-Scores hat. Das ist teilweise natürlich gewollt. Also du willst ja eine Ermüdung schaffen, um halt danach, nach dem Entlastungstag, optimalerweise drüber hinaus zu schießen. Das heißt, man muss da jetzt nicht nervös werden, wenn in den ersten Tagen die Recovery Scores ein bisschen schlechter sind. Das ist ja auch, ich meine, so funktioniert Training halt. Aber wenn man natürlich im 2-Wochen-Camp ist und man sieht, dass der Recovery Score immer schlechter wird und der Schlafscore immer schlechter wird, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das zu viel ist. Man kann es auch klassisch über den Ruhepuls machen. Mhm. Indem man dann aber wirklich morgens zur gleichen Zeit, möglichst nach dem Aufstehen, im gleichen Zustand messen sollte. Wenn man mit den Devices schläft, werden die ja in der Regel auch angezeigt. Aber da kann man dann einfach auch mal ein bisschen gucken, wie verhält sich der Ruhepuls. Und wenn der dann halt konstant 5, 6, 7 Schläge höher ist als vorher, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es zu viel ist. HRV ist auch ein Tool, was man da sehr, sehr gut nutzen kann. Ist in Whoop Devices mit drin. Aber wer das jetzt nicht hat, der kann halt einfach wirklich auch mal klassisch den Ruhepuls messen. Und dann hast du es gesagt, du lachst.
Ich habe dazu eine super gute Anekdote nochmal. Ich weiß gar nicht, also irgendwo mit die ersten Trainingslager, die ich auch gemacht habe, so ich kam ja vom Schwimmen, Leistungsschwimmen und da ein gutes Level gehabt, aber halt nur 4-mal die Woche im Wasser gewesen, 1-mal die Woche im Kraftraum, also 5 Sessions in der Woche, was jetzt da für ein Triathleten ja nicht viel ist, das, guck mal, im Trainingslager für Age-Grouper kannst du, wenn du willst, 3-mal am Tag trainieren. Das einfach mal in Relation gesetzt. Und da weiß ich noch, das erste Trainingslager war dann irgendwann mal, haben früher noch keine Wattmessung, nichts, sondern du bist immer nach Geschwindigkeit ja gefahren und Pulsmesser. Und dann, das war dann Woche 2, ich sag mal, im letzten Viertel des Trainingslagers auf Mallorca. Da habe ich dann gesagt so, boah, ich bin in diesen 2 Wochen so fit geworden, ich kann richtig ballern, mein Puls geht gar nicht mehr hoch. Und ich dachte halt wirklich, ich bin ultra fit, weil mein Puls nicht mehr hochgeht. Aber trotzdem wurde ich dann immer von den richtig guten Triathleten, wenn es zur Sache ging, am Berg irgendwo abgehängt. Ne? Und da habe ich halt gedacht, so, ja, es ist halt, weil ich noch nicht so gut bin, einfach wie die. Aber das zeigt halt auch, wie wenig da ich dann vom Training verstanden habe. Ich war natürlich 1000% im Übertraining. Hab's mir sowas von besorgt, dass einfach ja mein komplettes System runtergefahren ist und einfach gar nicht mehr so hochgeschossen hat, weil die Ermüdung so tief drin war in meinem Körper, dass ich halt trainieren konnte, aber mein Puls halt gesagt hat, nö, ich setze jetzt mal den Drehzahlbegrenzer rein und du machst schön nur noch Halbgas jetzt hier, mein Lieber. Und ich dachte, ich werde richtig fit.
Ja, genau, so ist es halt. Und das ist natürlich, das würde dir, damals hätte dir ein Whoop natürlich gezeigt, auf welchem Weg du bist. Oder wenn du deinen Ruhepuls gemessen hättest, wäre der wahrscheinlich am Anfang irgendwo bei 52, 53 gewesen und in der 2. Woche warst du safe über 60
morgens ja, beim Aufstehen. Ja, 100%.
Also da ist die Range dann immer kleiner geworden. Aber das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du da angesprochen hast. Nächster guter Punkt. Diese Ruhe, da würde ich gerne eine kleine Anekdote von Torbjörn Sindballer erzählen. Das war der erste Däne, der auf Hawaii auf dem Treppchen stand. Absolute Radmaschine, guter Schwimmer, dann die absolute Radmaschine. Hat aber beim Laufen immer gelitten. War auch ein sehr massiger Athlet, also hat der Sonne halt auch sehr, sehr viel Masse entgegengesetzt. So ein bisschen Blumenfeld, nur ein Kopf größer.
Der war so groß wie ich. Der war auch so ein Athlet, der war auch auf jeden Fall 85, 86, 87 Kilo, so safe. In der Range und genau. Auch so 1,90 plus.
Genau, und halt die absolute Radmaschine ist immer als erster vom Rad gestiegen und dann beim Laufen halt geholt worden. Haben dann auch schon ganz früh, wann war das, 90er, 2000er, auch schon Hitzemessungen gemacht und ganz ausgeklügelte Kühlsysteme gehabt. Ist dann schon mit Armling gelaufen, mit Weißen und hat sich halt immer kühl gehalten, hinten immer das Eispack im Nacken. Also wirklich sehr, sehr fortschrittlich damals schon an die ganze Sache rangegangen. Und ein Jahr hat er es dann wirklich geschafft, da ist er den Marathon, ich glaube, in 2,58, 2,59 gelaufen und hat dann halt den 3. Platz. Gibt's auch ein geiles Bild, wie er sich im Ziel freut, wie so ein Tier. Müssen wir eigentlich mal raussuchen. Das ist wirklich einfach ein guter Typ gewesen. Und der zum Beispiel hat dann wirklich auch in den entscheidenden Jahren, der hat sich nach jeder Trainingseinheit hingelegt für 30 Minuten.
Ach,
und selbst echt? Wenn er morgens früh geschwommen ist, ist er so früh ins Becken gegangen, dass er danach dann immer erst kurz Shake, beziehungsweise Kohlenhydrate rein und dann hat er sich eine halbe Stunde hingelegt, weil natürlich die Wachstumshormone auch relativ früh ausgeschüttet werden, immer nur 30 Minuten. Mhm. Aber wenn der 3 Einheiten am Tag gemacht hat, hat er sich dreimal 30 Minuten nach den Trainingseinheiten hingelegt.
Geil.
Und das ist natürlich Profi-Napper, genau.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und das sind natürlich so Sachen, wo halt einfach sich die Amateure oder die Age-Grouper, Hobbyathleten was von abschneiden können. Mhm. Und das Spannende ist, das fällt mir immer wieder auf, du hast halt diese klassischen, die sind auch oftmals sehr, sehr gut, diese klassischen ADHS-Athleten. Du musst natürlich wenn du jetzt im Amateurbereich sehr gut bist, musst du ja sehr viele Bälle jonglieren können. Und da musst du halt, die sind ja auch oftmals, das ist ja dieses Transferverhalten, wo wir auch schon öfter drüber geredet haben, dass sehr häufig Sportler, die im Sport sehr gut sind, auch im Job sehr gut sind. Oder Leute, die im Job sehr gut sind, sind dann halt auch danach im Sport sehr, sehr ehrgeizig und bringen die gleiche Disziplin, legen sie an den Tag, sind entsprechend organisiert. Und wenn du dann diese Athleten hast, die mit vielen Bällen jonglieren und die das gut hinkriegen und die sind dann im Trainingslager, die haben ein Riesenproblem, mal Luft ranzulassen und sich auszuruhen. Also das sind dann so, ja, können wir uns jetzt am Beckenrand treffen und lass mal vorbereiten, aber schon eine Stunde vorher, nicht 15 Minuten vorher, sondern und dann ist Ruhetag, ja, wann gehen wir denn Kaffee trinken, wann fahren wir denn in den und den Ort, und da ist echt ein ganz spannender Zusammenhang zwischen Erfolg im Amateurbereich und Unruheverhalten im Alltag, also die haben dann wirklich Probleme und da muss man echt sagen, Alter, komm,
relax mal. Die haben dann Stress, wenn es ruhig wird.
Wenn es ruhig wird, ganz genau. Die kommen einfach damit nicht zurecht, dass sie wirklich mal abschalten können und müssen dann auch gleich, keine Ahnung, in den Waschsalon fahren und die ganze Klamotten durchwaschen und sowas alles. Also das ist wirklich ganz, ganz interessant. Und da
geil, das habe ich so noch nie beobachtet.
Doch, kann ich dir zig Beispiele nennen, das werde ich jetzt nicht am Mikro machen, aber da gibt's wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Einige davon kennst du auch. Und was du auch gesagt hast, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ist tatsächlich das Trainingslager beginnt nicht erst einen Tag vor dem Abflug, sondern ihr müsst echt schauen, dass ihr euch entsprechend rechtzeitig darum kümmert. Also das Material, ich persönlich bin ja kein großer Fan von Mieträdern. Ich kann das verstehen, dass man keinen Bock darauf hat, das Rad einzupacken, Radtransport. Ich meine, mittlerweile der Gamechanger, das ist jetzt, die zahlen nichts. Ich habe den Koffer ganz normal bezahlt, aber ich glaube, du hast sie auch, die EFOG-Tasche. Das ist halt einfach, die ist völlig overpriced, die ist, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren hat die sich verdoppelt, aber wenn man sich mal anschaut, wer sie alles hat, es ist halt wirklich einfach so ein durchdachtes Produkt und da muss man sich wirklich keine Gedanken machen, dass mit dem Rad irgendetwas passiert. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt mit der Tasche schon durch die Gegend geflogen bin, toi toi toi, und du holst das Rad raus, du musst auch gar nicht mehr so viel abbauen, heutzutage auch ein ganz großes Problem von den integrierten Cockpits. Du kannst die auch gar nicht mehr so unbedingt abbauen. Das heißt, die klassischen Radtaschen von früher, wo du halt den Lenker am Vorbau abgeschraubt hast und schräg gelegt hast, das geht ja mit den Cockpits gar nicht mehr. Da musst du dann halt das ganze Cockpit abbauen und das kann dann schon wieder Pain verursachen im Steuersatz und in den Lagern. Also da ist der Koffer eigentlich sehr, sehr durchdacht. Wer da keine Lust zu hat und wer sagt, nee, möchte ich nicht, gerade auch wenn man vielleicht nur eine Woche fliegt, dann sollte man aber wirklich gucken, dass man penibelst darauf achtet, dass man die gleiche Sattelhöhe hat, weil da habe ich tatsächlich auch schon Athleten erlebt, die Achillessehnenprobleme bekommen haben im Trainingslager, weil der Sattel halt einen halben Zentimeter bis Zentimeter höher war.
Du trainierst mehr als jemals zuvor, ne?
Genau, vorher du hast eine riesen Volumensteigerung und auch wie du es gesagt hast, der Großteil fährt jetzt halt die letzten Wochen und Monate nur noch auf der Rolle.
Ja.
Dann verlierst du auch so ein klein bisschen das Gefühl für die Sattelhöhe, dann fährst du halt das erste Mal wieder draußen. Und dann merkst du das vielleicht gar nicht, dass dein Sattel 5 Millimeter höher ist oder vielleicht sogar 1 Zentimeter. Und dann fährst du durch die Berge, was du als Norddeutscher auch nicht gewöhnt bist, fährst zu viel, bist dann vielleicht auch ein bisschen zu kalt angezogen, fährst bei kurzer Hose, obwohl es nur 12, 13 Grad sind, weil du bist ja auf Mallorca. Und ratzfatz tut dir die Achillessehne weh. Also da solltet ihr wirklich darauf achten, dass die Sattelhöhe exakt genau die gleiche ist. Im besten Fall auch nochmal so ein klein bisschen den Nachsitz messen. Das heißt, wie weit ist die Sattelspitze hinter der Tretlageachse, könnt ihr sonst mal googeln, was das ist, der Nachsitz, aber da solltet ihr wirklich drauf achten, weil sonst könnt ihr euch halt einfach im schlimmsten Fall die Saison vermiesen oder ein paar Wochen kaputt machen und das soll ja eigentlich genau das Gegenteil sein durchs Camp. Aber das ist für mich eigentlich so das Hauptargument, das eigene Rad mitzunehmen, weil man halt auch einfach weiß, wie reagiert das Rad und man einfach sicherer fährt, gerade auch wenn man halt in Regionen unterwegs ist, wo es bergab geht. Was ich aber sagen wollte, ist, kümmert euch da rechtzeitig drum. Also packt das Rad nicht erst am Abend vorher ein. Guckt auch, genau was du eben gesagt hast, Nicky Boy, ist die Kette okay, sind die Mäntel okay, habe ich noch Ersatzschläuche, weil das kann halt alles einen unheimlichen Stress verursachen vor der Abreise. Und wenn ihr dann ankommt, dann kommt erstmal in Ruhe an. Also es gibt wirklich solche Beispiele, Vielzahl von Beispielen, wo die Athleten gerade Mallorca irgendwie ankommen und am ersten Tag gleich ein 100er fahren, wo du denkst, Alter, im schlimmsten Fall macht dir dieser Ride über 100 Kilometer das ganze Trainingslager kaputt, weil du irgendwelche Fabelzahlen im Kopf hast.
Aber der war geil.
Der war geil, aber die Saison oder die nächsten Wochen sind dann halt kaputt. Also wirklich, man kann sich einrollen, man kann irgendwie 45 Minuten ins Café rollen und 45 Minuten wieder zurückrollen, wobei das fast vielleicht schon ein bisschen zu lang ist. Genau das gleiche bei langen Flügen, also Kanaren, wenn man laufen geht, 20 bis 30 Minuten wirklich ganz, ganz, ganz easy abschlappen. Danach sich vielleicht irgendwie die Black Roll schnappen und ausrollen.
Ich finde Schwimmen ja immer mega geil, wenn das geht, weil man da nach so einem Flug den ganzen Körper einmal ein bisschen durchbewegt und
genau.
ins Wasser springt und duschen muss man eh nach so einem Flug, da bist du so durchgeschwitzt und ich weiß gar nicht, warum das nicht so viel gemacht wird, ehrlich gesagt. Man rollt sich immer ein oder man läuft eine kleine Runde, aber eigentlich ist doch Schwimmen, wenn du das jetzt mal betrachtest, viel, viel besser.
Ja, hast du recht, aber Schwimmen ist halt bei 90% der Triathleten nicht die bevorzugte Sportart und Schwimmen tust du im Winter eigentlich dann doch schon relativ regelmäßig. Du kannst ja 2-3 Mal pro Woche ins Becken springen, auch bei schlechten Temperaturen.
Naja, ich war im Januar noch kein Mal.
So, du warst noch keiner Schwimmen. Du bist aber auch ein guter Schwimmer.
Auch null.
Und du würdest, ich war auch null.
Ja, also, da, also wir, die Eigenstudie
ja,
spricht
aber
das
Boy.
Gegenteil. So, das
ja,
heißt,
aber
im Trainingslager solltest du. Wie oft warst du im Trainingslager schwimmen?
Auch nicht, gar nicht. Gar nicht, überhaupt
ja,
nicht.
Nils.
Ich wollte einmal, wollte ich schwimmen, da hatte ich, das habe ich, glaube ich, habe ich das nicht erzählt, dass ich tatsächlich
auch
schon die Badehose unter hatte und dann aber war so viel Alarm auf der Bahn, dass ich dann doch am Beckenrand geblieben bin.
Wärst du mal beim Einreisetag einfach 2 Kilometer geschwimmen, dann hättest du wenigstens schon
ja,
mal
aber ich kann das, aber Nicky Boy,
drin gehabt.
Ja, aber ich, du musst zugeben, dieses Gefühl, du ziehst einfach nur die Bib an,
ja,
Funktionsshirt
ja.
und lang am Trikot und rollst
dann. Ich bin
dann.
Doch
das
genauso. Ich
einfach
bin doch genauso.
Das ist einfach unschlagbar, rollst nach Orzola und trinkst da deinen Kaffee und rollst wieder zurück. Also wir sind natürlich nicht nach Orzola, aber wir sind irgendwie in den Ort Richtung Orzola und dann umgedreht. Das ist einfach nochmal was anderes und das kann ich auch total nachvollziehen. Aber wichtig ist halt einfach, dass ihr da wirklich easy macht und nicht gleich 3-4 Stunden trainiert. Und das gleiche auch am ersten und am zweiten Tag. Also auch da dann wirklich nicht sagt, okay, ich stehe morgens um 7, bin ich im Becken und dann fahre ich 3 Stunden Rad und abends mache ich noch einen Abschlusslauf. Lasst es wirklich die ersten 2-3 Tage ruhig angehen, weil natürlich auch der Klimawechsel, auch wenn es ein positiver Wechsel ist, dass ihr aus 4 Grad und Regen in optimalerweise 20, 25 Grad und Sonne kommt, aber das ist ja auch Stress für den Körper. So, und dann, wir haben es eben gesagt, du trainierst 5, 6, 7 Stunden pro Woche, auf einmal trainierst du 5 Stunden am ersten Tag, dass das nicht gut für den Körper ist, ist auch klar. Also dementsprechend geht das Ganze so ein klein bisschen geplant an. Setzt euch schon die Woche davor damit auseinander oder am besten 2-3 Wochen vorher, wenn ich mein eigenes Rad habe, bringe ich das vielleicht nochmal zum Fachhändler und lasse das durchchecken, ist alles okay, ist die Kassette noch in Ordnung, brauche ich eine neue Kette, auch solche Sachen wie Pedalplatten, also die sind halt irgendwann mal durch, die muss man dann auch nochmal austauschen, ist der Helm noch okay und solche Sachen. Und das ist schon, das bereitet halt, kostet alles ein bisschen Vorbereitung und je früher man sich damit auseinandersetzt, desto entspannter schlägt man dann auf der Insel auf, dann die ersten 2 Tage wirklich entspannt angehen und dann kann man ins Training einsteigen. Und das ist super spannend zu beobachten, so die Leute, die halt einfach eine Monster-Motivation haben und die dann auch sich natürlich in die zu schnellen Radgruppen einsortieren und richtig schön den Stier bei den Hörnern packen. Und das sind dann die, die dann spätestens im 2., 3. Block mit irgendwie Halsschmerzen gar nicht mehr beim Training dabei sind, am Beckenrand sitzen. Na, was ist los, willst du nicht reinspringen? Oh nee, mein Hals kratzt. Und da weißt du ganz genau, okay, das ist halt selbstverschuldet. Das Spannende ist, ich sag das immer am allerersten Abend, also nicht am Ankunftsabend, da sind die Leute müde und wollen einfach nur ins Bett. Aber dann am allerersten Abend sage ich eigentlich immer so ein bisschen.
Da ist ja schon zu spät.
Stimmt, da haben sich
hast
die ersten
du hast dir das gerade selber beantwortet, dass das falsch
verkehrt
ist.
Verkehrt einsortiert, ja genau. Ich muss es jetzt dann doch am Ankunftstag sagen. Aber wenn ihr das halt richtig macht und wenn ihr da entsprechend entspannt an die Sache rangeht, dann ist ein Trainingslager wirklich so toll und macht wahnsinnig viel Spaß und echt viel Freude. Und dann natürlich noch, was auch ganz wichtig ist, wenn ihr zurückkommt, genau das Gleiche. Also ihr müsst halt einfach Luft daran lassen. Ihr seid meistens hoch motiviert und habt richtig, richtig Bock. Ich finde persönlich ja immer, Samstag ist eigentlich der bessere An- und Abreisetag.
Ja.
Weil wenn ihr zurückkommt, habt ihr einfach noch den Sonntag. Es ist super hart, wenn ihr dann auch noch einen späten Flug habt. Ihr schlagt um 22 Uhr, 22.30 Uhr zu Hause auf, seid dann um 0 Uhr zu Hause und dann klingelt um 6 Uhr der Wecker wieder, weil ihr halt zur Arbeit müsst und ihr wisst, ihr müsst auch noch die ganze Wäsche waschen, das Rad auspacken und Co. Also das ist wirklich Pain. Deswegen tut euch selber einen Gefallen und bucht Samstag als An- und Abreisetag. Und dann halt einfach wichtig, die ersten 1-2 Tage dann echt Luft dran lassen. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man aus dem Camp kommt, gut trainiert hat, vernünftig gewesen ist und man dann mal 2 Tage lang gar nichts gemacht. Also das ist dank der Körper einem auch. Da muss man nicht gleich am nächsten Tag um 7 Uhr im Vereinstraining sein beim Schwimmen. Also da muss man wirklich gut an die Sache rangehen und das Ganze entspannt machen. Und was dann noch ganz wichtig ist, was ich halt auch nochmal sagen wollte bezüglich Trainingslager, probiert im Trainingslager keine neuen Sachen aus. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Macht jetzt nicht irgendwelche neuen Übungen. Also wer jetzt ins Trainingslager fährt, der sollte nicht die Übung von Tobi am ersten Entlastungstag starten und da dann irgendwelche Rekorde aufstellen, weil dann haut ihr euch im schlimmsten Fall irgendwie den Rücken kaputt oder zerrt euch irgendetwas und dann war's das im Trainingslager. Genau das gleiche auch, wenn ihr noch nicht richtig lange Rad gefahren seid, müsst ihr nicht am zweiten, dritten Tag schon 5 Stunden fahren und das längste, was ihr vorher gemacht habt, waren irgendwie 1,5 Stunden auf der Rolle. Auch das muss nicht sein. Ihr müsst auch keine neuen Schuhe laufen, die ihr vielleicht das allererste Mal im Trainingslager ausprobiert oder die im Trainingslager seht. Also alles, was neu ist, bitte nicht im Trainingslager, sondern
Badehose geht.
Badehose geht. Wenn du eine coole Badehose hast, die kannst du anziehen, das stimmt. Aber ansonsten halt alles, was einen Impact hat. Und da gibt es, klingt jetzt immer so albern und jetzt werden der Großteil wird denken, hey, natürlich macht man das nicht. Aber man hat halt einfach schon so viele Beispiele erlebt, wo es halt einfach anders ist und die dann halt echt irgendwie eine Zerrung haben und dann sagst du, hey, was ist denn los? Ah, ich habe mir hier den neuen Carbon-Schuh gekauft und habe den beim Koppeln ausprobiert und ist schon cool, aber jetzt tut mir die Achillessehne weh. Oder die Plantarfaszitis oder was auch immer. Also da muss man halt wirklich ein bisschen mit Menschenverstand
rangehen. Da habe ich auch schon mal Ärger von dir bekommen, erinnerst du dich?
Als du ein paar Schuhe mit hattest.
Ja.
Alter. Ja, das war aber auch im Project. Mittlerweile würde ich dir das, aber immer Trainingslager 2 Paar Schuhe. Definitiv. 2 Paar Laufschuhe und im besten Fall auch 2 Paar Radschuhe, weil was passiert, wenn man mal in richtigen Dauerregen kommt? Man ist auf Mallorca.
Ah, das 2 Paar Radschuhe habe ich nicht dabei. Das habe ich noch nie.
Naja, aber wenn es so richtig schifft und so, du bist in diesen räudigen Hotels, die keine gute Heizung haben und wo es so durchpfeift und dann musst du.
Wann warst du denn mal in so einem Hotel? Das war 1990, Nils, das letzte Mal.
Ja, hat sich verändert.
Also das hat sich verändert. Da brauchst du wirklich keinen. Also, sorry, hatte ich noch nie, werde ich auch jetzt nicht anfangen. Ich habe gar nicht ein 2. Paar Radschuhe, was gut eingestellt ist, sondern ich habe da nur 1. Da lasse ich die Kirche im Dorf, ehrlich gesagt. Aber Laufschuhe habe ich jetzt gelernt von dir. Da habe ich ja einmal den Anschluss bekommen, direkt am Anfang des Trainingslagers. Und die Konsequenz war, dass zum Glück Rupser Best nachgereist ist und für mich nochmal in den Laden gegangen ist und ein paar Schuhe mitgebracht hat.
Stimmt.
Das war gut. Natürlich Schuhe, die ich aber kannte, die ich vorher auch schon gelaufen bin.
Das hat aber auch Spaß gemacht.
Ja, das war einfach wirklich schön.
Das war echt der beste
Trainingslager. Ja.
Muss man wirklich
da müssten
sagen.
Wir nochmal ein Revival machen. Wir haben jetzt gar nicht wir haben jetzt so ein bisschen drumherum geredet, die Frage mit den ganzen Mobility-Sachen, so, die ich gestellt habe, aber ist nicht schlimm.
Aber
ich wollte da eigentlich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Aber das machen wir dann einfach in den nächsten Episoden oder ich behandle das vielleicht auch nochmal in dem YouTube-Video irgendwo und mach mal meine Krafttrainings und wieder mobil oder ausgeglichen werden Reise oder was auch immer, muss ich nochmal gucken. Ich finde das ein super spannendes Thema, also wirklich dieses Ding, dieser Besuch bei Tobi, du merkst, hat mich nachhaltig da nochmal oder lässt mich immer noch nicht los und ich denke da noch viel drüber nach, dieses eine Thema mit dem Fuß, wo ich dachte, habe ich letzte Woche schon erzählt, alles ist in Ordnung, ich merke nichts mehr, ich habe keine Probleme, wir machen eine Übung und ich habe doch noch Probleme. Und das spiegelt sich dann in vielen anderen Sachen auch noch wieder. Und das hat mir schon viel, aber habe ich jetzt die Woche nochmal echt viel drüber nachgedacht und auch mir gesagt, ey, ich muss da was ändern und auch so an meinem Alltäglichen hier nur rumsitzen und so, sondern ich will da wirklich auch mir mal eine Routine schaffen, dass man mal alle paar Minuten aufsteht oder auch mal man kann sich ja mal ein Timer stellen, alle 2-3 Stunden, wenn du am Schreibtisch sitzt und mal so eine 10 Minuten oder 5 Minuten Mobility-Routine machen oder sonst was. Und das will ich einfach mal machen und gucken, wie der Unterschied ist. Und Tobi schickt mir dann dafür die Übungen, die ich machen muss. Und dann werde ich das einfach mal dokumentieren, dass man mal sieht, was da der Unterschied ist einfach am Ende des Tages. Weil ich glaube, auch bei dir, Nils, und bei jedem anderen Triathletin da draußen ist es so, dass dieses Thema so richtig, richtig krass hinten ansteht. Auch einfach natürlich dem geschuldet, weil Triathlon so zeitintensiv ist, man eh schon 3 Sportarten machen muss und nicht nur irgendwie Radfahren und dann kann man sich nebenher noch um was kümmern oder nur schwimmen oder nur laufen und man macht nebenher noch was, sondern man muss schon diese 3 Disziplinen irgendwie jonglieren und dann ist ja auch noch das ganze Equipment, was man organisieren muss, Trainingslager, sein Alltag und so weiter, dass das einfach auf der Strecke bleibt. Aber ich habe jetzt für mich einfach gemerkt, dass es einfach dann doch super, super wichtig ist und was das nochmal verstärkt hat, da habe ich mit Tobi auch noch länger drüber gesprochen, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich hatte ja vorher so einen Fragensticker gemacht. So, habt ihr Fragen an Tobi? Und das habe ich dir schon mal erzählt, wie viele Leute geschrieben haben mir Verletzungsprävention oder was mache ich, wenn ich ein Zwicken im Knie habe. Genau, das habe ich schon, genau, das habe ich schon erzählt. Das hab ich, da habe ich viel mit Tobi noch drüber geredet und meinte, ja, ey, das ist sein Alltag, weil die Leute halt machen, trainieren und über solche kleinen Sachen drüber trainieren. Und da musst du erstmal rausfinden, wo kommt's her? Ne, du kannst ja einmal die Ursache bekämpfen und irgendwie eine Pause machen und dann machst du weiter, aber da ist oft mal, wie bei meinem Fuß, da hatte er das halt als Beispiel gesehen, dass dem nicht mitgeholfen, sondern ich muss halt fixen, dass der Fuß wieder eine vernünftige Mobility hat und so funktioniert, wie er funktionieren soll, in alle Richtungen, nicht nur in die Richtung, die ich brauche, dass sich das halt irgendwie nicht hochbewegt und ich dadurch irgendwo anders im Körper ausgleiche und mir da halt dann in der Hüfte, im Knie oder sonst was irgendwas einschleife, weil ich ja eine Ausgleichbewegung irgendwo mache. Das geht am Anfang noch. Das geht, wenn ich 10 Stunden die Woche trainiere. Und wenn ich 15 Stunden die Woche trainiere, ist es vielleicht schon zu viel. Und dann kommt dann eine Verletzung im Knie, in der Hüfte, im Rücken, im wo auch immer. Und das ist so ein Thema für mich, was ich mir gesagt habe, das gehe ich jetzt an.
Ja, das hast du ja vor, also als wir darüber gesprochen haben, im Podcast schon erläutert und worauf du halt hinaus willst. Und da hast du natürlich absolut recht. Aber das ist nicht nur ein Problem der Triathleten, sondern das ist halt ein allgemeines Problem der Gesellschaft, dass man halt immer erst dann anfängt, was zu machen, wenn es zu spät ist. Also wenn die Probleme halt auftreten. Und es ist egal, ob das jetzt ein Triathlet ist, ob das komplette Otto-Normalbevölkerung ist, die gar keinen Sport macht und die dann irgendwann Rückenschmerzen hat, weil sie halt einfach den ganzen Tag nur vorm Rechner sitzen. Je mehr Sport ich mache, desto einseitiger ist das Ganze. Da kannst du vermutlich alle Kicker, alle Handballer, alle, weiß ich nicht, Golfer, jeder, der Hobbysport macht, den kannst du wahrscheinlich fragen, wie erwärmst du dich denn? So, und jeder, der auf den Tennisplatz geht, der dehnt vielleicht einmal kurz den Oberschenkel auf. Da ist auch noch die Frage, ob das überhaupt schlau ist, da den Tonus rauszunehmen oder nicht. Genau. Und dann spielst du dir 3-4 Mal im Tefeld die Bälle zu und dann sagst du so, jetzt spielen wir um Punkte. Und wenn man jung ist, verzeiht der Körper einem das, aber ich glaube wirklich so, je nachdem, was man für einen Lebensstil führt, Anfang, Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40, spätestens mit 50, verzeiht der Körper einem das halt nicht mehr. So, und dann muss man die Sachen entsprechend vorbereiten und nachbereiten und dann nimmt natürlich genau das, was du sagst, diejenigen, die halt dann einfach sich die Zeit nehmen und tatsächlich entweder eine Routine haben, also da ist zum Beispiel mein ältester Buddy Philipp, der früher sehr viel Sport gemacht hat, der hat mit mir zusammen Handball gespielt, Tennis gespielt, ist dann auch irgendwann 1-2 Jahre Radrennen gefahren, dann klassisch im Studium Sport runtergefahren, Familie ist gekommen, dann irgendwie mal wieder ein bisschen Tennis gespielt, ein bisschen Golf gemacht, aber der ist jetzt in den letzten Jahren echt wieder fit und der hat sich halt einfach angewöhnt, wirklich vor den Kindern aufzustehen und jeden Morgen eine halbe Stunde lang unterschiedliche Routinen zu machen, mal eine Mobility, mal so eine kleine Kraftroutine und sowas alles und das ist natürlich ein das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Mhm. Und das müsste man eigentlich machen. Und du siehst es dem richtig an. Also du siehst es dem wirklich am Körperbau an, wie der steht, an der Muskulatur auch. Und das ist jetzt kein Leistungssportler, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber der hat halt einfach diese tägliche Routine. Seine Frau macht das, glaube ich, auch mit. Und das ist natürlich etwas, was man sich auch als Triathlet, weil man ja sonst wie hart ist und man ist ja Ironman und war ja schon 3-mal auf Hawaii, und man muss das nicht machen, das ist natürlich Schwachsinn, weil man den Körper halt schon, obwohl man diese 3 Disziplinen macht und da schließt sich ein klein bisschen wieder der Kreis zum Anfang, belastet man dann den Körper doch irgendwie relativ einseitig und gerade im Pectoralis ist man halt einfach sehr, sehr verkürzt, das ist gesagt, man hängt in Aero-Position, beim Laufen richtet man sich meist auch nicht so richtig auf und beim Schwimmen hängt man beim Kraulen halt auch in dieser Position und da sollte man natürlich eigentlich schon eine Routine entwickeln. Die Frage ist halt immer, wie schafft man das halt in Einklang zu bringen mit den anderen Disziplinen, dass es halt nicht zu viel wird. Und in der Regel ist es tatsächlich so, wenn man es halt irgendwie schafft, ich persönlich finde es ja morgens eigentlich am besten, aber sich morgens gleich so 10, 15 Minuten irgendwie einmal durchzustretchen, dann hat man eigentlich schon wahnsinnig viel geschafft. So, wenn man das jetzt aber jemandem erzählt, der halt eh schon um 5 Uhr aufsteht, weil er halt vor der Arbeit oder vor der Family seine erste Trainingseinheit schaffen will und dem sagst du, jetzt steh mal nicht um 5 auf, sondern um 20 vor 5, um dich halt so ein klein bisschen vorzubereiten auf das Ganze oder halt zu mobilisieren, der zeigt dir natürlich auch den Finger. So, also das ist halt auch absolut verständlich. Ich glaube halt, dass jeder das irgendwann holt es dich halt ein und irgendwann hast du dann halt deine Verletzungen. Wenn es halt am Anfang nur eine kleine Verletzung ist, ist es gut. Manchmal ist es halt eine schwerwiegendere Verletzung, wie halt irgendwie ein Bandscheibenvorfall oder ähnliches. Und dann macht man halt diese Übung. Aber das Schlimme ist ja auch dann, sobald es dir wieder gut geht, stellst du die ja wieder hinten an. Und dann machst du sie erst dann wieder, wenn die Probleme wieder auftreten. So, und das ist dann eher so ein Punkt, der gar nicht unbedingt auf die Triathleten bezogen ist, sondern das ist dann ja eher so dieses Longevity, wie schaffe ich das, dass ich wirklich halt einfach im Alter fitter bin. Und da ist natürlich ganz klar Routinen schaffen. Und wenn ich das halt schaffe, täglich irgendwie 20 Minuten daran zu arbeiten, dann habe ich schon so wahnsinnig viel rausgeholt und gar nicht irgendwie, um mein Training zu unterstützen, sondern um halt einfach gesünder zu bleiben. Mhm. So, um halt einfach den ganzen Knochenschwund oder Muskelschwund, Knochenschwund nicht, aber Gelenkserkrankungen und so entgegenzuwirken. Und das ist ja auch ein bisschen das, was Tobi gesagt hat, wo Krafttraining natürlich auch immens hilft. Das muss aber halt nicht heißen, dass man jetzt zweimal pro Woche, dreimal pro Woche eine Stunde ins Gym rennen muss, sondern da kann man halt auch mit kleinen Sachen wahnsinnig viel gut tun. Und das ist gar nicht jetzt so ein unbedingt triathlet-spezifisches Phänomen, sondern eigentlich eher ein gesellschaftliches Ding.
Ja, was ja aber sogar noch beschleunigt wird von, ich mache ja genug und ich bin ja fit und man ist ja auch richtig fit. Und ich kann da halt für mich sprechen, dass das über Jahre halt, also außer mal ein Krafttraining, mal vermehrt. Zwischendurch mal, wenn ich irgendwie Leute hatte, wie Johann hatte mal ja eine Phase, wo er viel ins Gym gegangen ist, der hat mich dann mal mitgenommen und so. Und ich merke halt immer, so Körperhaltung alles und dass es irgendwo mal im Knie oder der Hüfte zwickt, dass es immer weniger war, wenn ich Krafttraining gemacht habe und da diese Übungen gemacht habe und mich drum gekümmert habe und es dann doch wieder schleifen lasse. Aber du hast natürlich absolut recht, das ist jetzt gar nicht so ein sportartspezifisches Ding oder so, sondern eher ein gesellschaftliches Ding. Aber wenn man das so ein bisschen oder den Bogen jetzt dann zieht und dann das Thema auch damit abschließt, es ist ja am Ende, oder für, ich kann das für mich sagen, und das ist so dieses Ding, was ich erzählt habe mit dem Ride mit Strati, wie glücklich ich danach wiedergekommen bin und wie geil das war. Und wenn ich mir vorstelle, ey, ich will das auch gerne mit 70 immer noch machen, dass ich hier einfach spontan Mittwoch, weil das Wetter ist geil und es ist blauer Himmel und ich kann 2 Stunden Ride machen mit 3 Rentnerkumpels, das ist ja das Geilste, was es gibt. So, und das will ich mir ja erhalten. Und ich glaube, dafür muss man dann halt irgendwann anfangen, eben genau an diesen Sachen halt auch jetzt nicht zu arbeiten, aber sie einfach zu machen. Dass das dann eben auch möglich ist und dass man eben auch diesen geilen Sport oder diese Dopaminsucht, wie du ja immer sagst, dass es einem besser geht, bis ins hohe Alter auch machen kann und da einfach auch fit bleibt. So, das ist jetzt dann gar nicht so spezifisch dieses Triathlon-Trainingslager, sonst wo wir jetzt drüber geredet haben, sondern wirklich eher so ein schönes generelles Ding. Hast du gut zusammengefasst und genau das, was du gesagt hast, wollte ich ja eigentlich sagen. Habe aber nicht so gute Worte gefunden, ja?
Da fällt mir ein schönes Schlussbild ein, weil das auch dann noch zum Trainingslager passt. Und dann überlege ich gerade, du fährst auf Mallorca, März, April, alle in kurz, weil wir schon 20 Grad haben. Und dann kommen dir am Wochenende diese Gringos entgegen,
ja.
Alle so 70, eine leichte Pocke, ja. Komplett Winterklamotten auf ihren schönen Rädern, die danach in die Bar fahren und noch ein schönes Cerveza trinken, die aber trotzdem schon 70, 75 sind, immer noch ihre 60 Kilometer Wohlfühlrunde fahren. Ich glaube nicht, dass die Mobility machen, Nicky Boy. Aber
da hast du recht, aber die werden auch nicht mehr laufen, sondern die werden nur noch Radfahren.
Und vermutlich sind die dann doch erst 60, sehen aber aus wie 70. Also insofern wenn wir das dann auch machen wollen, weil so sehe ich uns irgendwann mal mit so einem schönen Wolltrikot, langen Armen, da langrollern auf Mallorca.
Oh ja,
und danach herrlich. Dann einfach ein schönes Tropikal trinken. Und wenn du dich dann halt danach noch so ein bisschen durchmobilisierst, dann ist das halt viel besser. Du kannst ja auch noch viel mehr Überhöhung fahren. Weißt du, wenn du flexibler bist.
Das
dann,
ist es nicht.
Da habe ich ja
das
schon vor 5 Jahren von dir einen auf die Hörner gekriegt wegen des Spacer-Turms. Aber dieses Bild von den spanischen Radfahrern, die Ü70, ja. Die schön über die Insel rollen und sich über die Touristen amüsieren, die in kurz fahren, obwohl wir erst 20 Grad haben. Damit, finde ich, können wir schön ins Wochenende
damit
starten.
Damit starten wir ins Wochenende. Herrlich. Sehr, sehr schön. Dann
euch viel Spaß im Trainingslager.
Genau, oder Happy Training zu Hause in der Kälte. Kann auch geil sein, wie ich jetzt wieder gemerkt habe. Also wenn ihr rausguckt und der Himmel ist blau, baut das Rad auch mal von der Rolle ab und fahrt draußen. Es lohnt sich und macht einfach Laune, selbst wenn es nur 1 Grad ist. Und allen frohes Training
und bis nächste Woche.
Vor allem Nicky Boy, weil ein Ironman Champ anruft, immer mitfahren. Die Chance hat nicht jeder.
So sieht's aus.
Schönes Wochenende.
Tschüss.